This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Diese Folge Plauschangriff wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Giga-Kombi hast du die Möglichkeit, deine Internet-, Mobilfunk- und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone-Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deinen bestehenden Vodafone-Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Giga-Kombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de/gigakombi oder schau direkt in deinem Vodafone-Shop vorbei. Und jetzt viel Spaß mit Plauschangriff.
Hey, it's Stone Cold Steve Austin. Listen to Plauschangriff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine wunderbare Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts ist wieder angesagt mit der fernen Zukunft im nahen Hier und Jetzt. Simon, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Immer dafür. Ich wollte sowieso dich nochmal für viele Themen nochmal extra dranholen. Und ich meine, wir tauschen uns ja, wir machen ja essentiell, dadurch, dass wir jetzt wieder regelmäßig on air sind, eigentlich fast immer so einen Podcast mit Games nebenbei. Da wird ja eh viel geplappert und gelabert. Aber ich wollte das ein bisschen fokussierter machen und mal mich nur über ein Thema auslassen, ja, ohne dass es in tausend Tangenten hingeht.
Mal gucken, ob wir das können. Ja. Das eine Thema bietet ja schon so viele, also wir könnten jetzt auch einfach über ein Unterthema für Stunden reden.
Das können wir, wir haben es ja auch schon getan.
Haben wir auch schon gemacht.
Wir wollen das heute mal ein bisschen so über Science-Fiction-Serien austauschen. Was immer so ein bisschen schwierig ist hier in der Firma, finde ich in der Hinsicht, weil wir haben ja so viele verschiedene Altersdurchschnitte hier und ich meine, wir kommen aus einer Generation, wir sind vom Busen des Fernsehens genährt worden.
Ja, ja, wir hatten nur das.
Wir hatten nichts anderes, das ist so.
Ne? Man hatte vor allen Dingen keine Kuratoren im Internet, die einem gesagt haben, das ist eine geile Serie, die kannst du dir sparen und das musst du dir irgendwie über runterladen oder so. Also, was ich meine ist, dass man halt einfach nicht wusste, was gut war. Man musste nehmen, was einem auf RTL oder ProSieben oder Sat1 oder ARD und ZDF gezeigt wurde.
Genau, und da könnte der schlimmste Crap mit dabei gewesen sein.
Da war der schlimmste Crap mit dabei.
Im Nachhinein, ich meine, das erkennst du erst reflektiert etliche Jahre später, wo du sagst, das habe ich doch ganz gern geguckt als Kind und dann siehst du eine Folge, Knight Rider zum Beispiel, was jetzt keine, obwohl das auch schon ein bisschen eine Sci-Fi-Serie, musst du sagen, mit dem entsprechenden Auto.
Aber eigentlich schon, doch, könnte auch, wenn die Stadt etwas futuristischer wäre, dann wäre es eine Sci-Fi-Serie.
Also das einzige Futuristische ist die Frisur von Michael Knight. Ich habe eine lustige Anekdote rund um hier Knight Rider gelesen zuletzt. Ich dachte, das ist doch absoluter Quatsch. Also David Hasselhoff, seine erste Ehefrau, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die heißt, aber es ist natürlich alles aufgelistet, diesen ganzen Internetforen. Seine erste Ehefrau hat er kennengelernt, glaube ich, zu Dreharbeiten von Knight Rider und hatte sich natürlich später scheiden lassen, wie so oft ein David Hasselhoff das macht und dann sich dann neu orientieren will.
Ja, aber anders reißt er Mauern ein, in dem Fall.
Diese Frau ist Schauspielerin. Nachdem sie David Hasselhoff von ihm getrennt hat, hat sie dann nochmal geheiratet. Wie heißt der andere Mann, den sie geheiratet hat?
David Hasselhoff.
Nein, Michael Knight.
Das ist nicht dein fucking Ernst.
Doch. Die Ex-Frau von David Hasselhoff, die ihn als Michael Knight kennengelernt hat, hat einen anderen Mann geheiratet, der Michael Knight heißt.
Das ist schon eigentlich fast seine eigene Netflix-Serie.
Ja, ist dadurch David Hasselhoff sein eigener Großvater? Funktioniert das so?
Ja, da kommt er sich auch ein bisschen verarscht vor. Also vielleicht hat sie ja von Anfang an, hat sie ja Bock auf den fiktiven Michael Knight und nicht auf ihn. Vielleicht hat sie dann gemerkt, ach, der ist geil, der hat das Auto gar nicht.
Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
Ja, wahrscheinlich. Oh, der hat mir immer nur sowas vorgetan, ne?
Ja, wie, du bist gar nicht gesuchter Schwerverbrecher mit einem anderen Gesicht. Und nee, das war was anderes. Das war nicht ganz die Story, ne?
Nicht,
das ist der Bruder von ihm. Der Zwillingsbruder von
genau,
ihm.
Genau, nein,
mit dem Ziegenbärchen.
Das war der Sohn von dem Chef von Knight Industries, Garth Knight. Ja, nach dessen Gesicht er das Gesicht von, also der Chef hat Michael Long, dem Polizisten, sein Gesicht umschneidern lassen, weil der wurde ins Gesicht geschossen in der ersten Folge.
Ah, und dann sah er aus wie David Hasselhoff.
Genau. Ne?
Das hätte ich gern mal.
Ist es,
du stehst auf und siehst aus wie einfach der Superstar.
Ja, bei meiner, wenn ich Pech habe, bei meiner Shotgun haben sie eine SpongeBob erwischt und nicht David Hasselhoff,
wenn sie ins Gesicht ballern. Genau, wenn du aussiehst wie SpongeBob danach, sehr realistisch, würde ich sagen.
Ich hoffe, der Bart ist mit dabei von Garth. Ne? Der hat mich immer beeindruckt. Der ist ja im Knast gewesen und ist dann mit, wie hieß nochmal, Goliath. Genau, dieser große Laster, mit dem er geflohen ist. Der ist mit dem Laster ausgebrochen, mit dem Goliath.
Ja, aber war das denn dann auch einer, der sprechen konnte?
Nee, Goliath nicht, glaube ich. Es sei denn, die haben was eingebaut. Aber du denkst wahrscheinlich an das andere böse Auto, Car.
Car.
Die eigentlich nichts mit...
Und Car und dann Michael Knight und sein irgendwie der...
Und Michael Long und Michael Knight. Und der echte Michael Knight, den die echte Ex-Frau von David Hasselhoff geheiratet hat.
Und das alles hat nichts mit diesem Podcast
zu tun. Das alles hat nichts zu tun, aber um den Kontext zu bieten, das ist eine Serie, die ich zum Beispiel religiös als Kind geguckt habe. Also ich immer mitgenommen, wie geil ist das? Und MacGyver oder sowas, ne?
Jeden Tag oder jeden zweiten gab es eine Serie, auf die du dich den ganzen Tag gefreut hast, wo du früher nach Hause gekommen bist, damit du es gucken kannst.
Ja, das war, einerseits war es Knight Rider bei mir und das kann man eigentlich auch schon fast in der Sci-Fi-Serie zählen, aber eine Serie, die mich stark geprägt hat, war der Hulk, The Incredible Hulk mit hier Bill Bixby, ne? Immer diese traurige Musik, wo er nie da bleiben konnte, weil er immer wieder entdeckt wurde und dann gab es Action und Lou Ferrigno hat alles kaputt gehauen, Bär durch die Luft geworfen.
Wollte gerade sagen, die Menschen, sie wollen ihn nicht.
Sie wollen ihn
sie
nicht.
Sie erkennen ihn nicht.
Din.
Ich muss aber sagen, ich habe Hulk nie so gesehen. Ich fand es immer mega peinlich, wie der aussah mit seinem grünen Kleid. Da immer so halt noch so das Hemd zerrissen. Das war alles für mich immer ein bisschen dumm.
Es war ein grüner griechischer Gott für mich.
Ich kenne den Typen nicht. Der war wahrscheinlich schon muskulös und alles, aber irgendwie, die Farbe hat's für mich gemacht.
Es
das sah zu dumm aus.
Es ist nicht nur die Farbe, also der Schauspieler selber, er hat, glaube ich, auch Herkules mal gespielt. Wahrscheinlich habe ich da irgendwelche Affektionen da noch rüber, weil ich natürlich dann griechische Medien genießen durfte. Als Kind also, wo es um Herkules und Odysseus ging. Die Frisur aber, wenn du dich da mal zurückerinnerst, ne, weil diese komische, dieser Topfschnitt, der ganz nach unten geht, der sieht aus wie so ein Kappa, würde man heutzutage sagen, ne?
Ich überlege gerade, ob ich mich noch erinnern kann, aber ja, ich weiß nicht, ob das Bild, was ich habe, jetzt das widerspiegelt, wie es wirklich aussah, aber für mich schrie das alles nach ganz schlimmen Kulisse und Klamotte und Requisite und Perücke. Was denn, du guckst schon so
auf deinen Bildschirm? Ich schaue nur so, ob ich hier...
Suchst du die richtige Frisur?
Ich suche das richtige Bild einmal raus. Schauen dir einmal an.
Ach so, stimmt, ja, so sah das wirklich aus. Das war nicht so ein Prinz-Eisenherz-Bobschnitt, sondern schon wilder. Aber schon eigentlich wild, derselbe Schnitt, nur ein bisschen wilder.
Ja, es ist immer ein bisschen so ausgewuchert, also wenn man...
Ja, weil er wütend war, Mann.
Ja, später...
Versuch du mal einen Kamm durch die Haare zu kriegen, wenn du zitterst vor Wut.
Ich glaube hier, ich denke, das ist ein späteres Foto. Ne? Erste war wahrscheinlich, hatte sie die Haare nochmal selbst für zwei Folgen machen lassen. Aber hat er gesagt, gib mir eine Perücke.
Jetzt muss ich aber sagen, dass da rechts sieht auch von den Muskeln einfach ziemlich beeindruckend aus.
Ja, Lou Ferrigno, da wurde gespritzt, als ob es keinen Morgen gäbe.
Also Respekt. So. Ich meine, das sieht halt wegen dem Grünen irgendwie anders aus, aber wenn du das jetzt anguckst, wow, Alter, was für Muskeln. Da wärst du heute aber direkt, das wäre die Marvel Transformation.
Und heutzutage würdest du dann eben deine tausende Bodytrainer haben, die dann Chris Hemsworth dann zum Super Hemsworth dann
machen. Ja gut, aber du kriegst dieselben Spritzen. In den Spritzen ist mehr oder weniger dasselbe drin, es ist nur kontrollierter.
Du meinst, das soll Daten Super Serum.
Super Serum haben die Marvel Schauspieler bekommen.
Ey, immerhin Lou Ferrigno, also der den Hulk gespielt hat, der hat immerhin aber am Set, selbst zu MeToo-Zeiten damals, das ist ja bestimmt alles ganz, ganz schlimm gewesen, aber er konnte ja keinen belästigen, weil die grüne Farbe hätte er sofort dann gezeigt. Nein, ich hab dir nicht an den Hintern gefasst.
Wer kann das gewesen sein? Wer hat hier grüne Hände?
Es ist ganz eindeutig. Das ist
generell ein Hulk-Problem.
Dr. David Banner, Arzt und Wissenschaftler, sucht nach einem Weg, die verborgenen Kräfte zu aktivieren, die in jedem Menschen wohnen. Bei einem Selbstversuch passiert eine Panne. Eine Überdosis tödlicher Strahlung verändert seine Körperchemie. Die Folge ist, wenn David Banner wütend wird oder die Beherrschung verliert, vollzieht sich eine erschreckende Metamorphose. Das Wesen, das im Zorn übermenschliche Kräfte entwickelt, wird von einem Sensationsreporter verfolgt.
Mr. McGee, machen Sie mich nicht wütend. Ich könnte sehr böse werden, wenn Sie mich wütend machen.
Das Wesen wird wegen eines Mordes gesucht, den es nicht begangen hat. David Banner verschwindet und wird für tot erklärt. Und er muss die Welt in dem Glauben lassen, dass er tot ist, bis er eine Möglichkeit findet, die unheimlichen Kräfte, die in ihm wohnen, unter Kontrolle zu bringen.
Nein, ich hab's nochmal reingeworfen, weil ich meine, das sind so die Serien, die zu unserer Kindheit, zu unserer Jugend gelaufen sind und bei mir lief der Fernseher 24/7. Selbst wenn ich was gezockt habe, im Hintergrund einen anderen Fernseher angemacht und natürlich als Kind, wenn du dann so Interesse zu solchen Geschichten hattest, Sci-Fi habe ich natürlich verschlungen. Ich meine, lass uns das ganz Große nochmal machen. Wir haben schon zwei Star Trek Podcasts vor langer, langer Zeit gemacht.
Wir können schon über Star Trek reden, wir können auch über die neuen Folgen reden.
Das will ich nämlich machen.
Wir müssen uns nicht wiederholen.
Weil wir schon über Star Trek ausführlich gesprochen haben. Hört euch da gerne die beiden Podcasts an, die wir mit Uwe gemacht haben. 10 Stunden, wie auch immer.
Wir haben auch viel durchgemacht. Alle Serien, alle klassischen Serien, die verschiedenen Crews durchgenommen. Eigentlich war die Filme, war da nicht alles dabei?
Bevor dann Discovery gekommen ist. Ja. Ich glaube nämlich, das war damals noch nicht so weit, wo wir aufgenommen haben.
Und jetzt hast du zum Reden Picard, Discovery und Lower Decks. Vielen Dank, Sie Arsch.
Und mit etwas Glück, ich habe so leichte Hoffnung noch, aber nicht zu 100% auf Strange New Worlds, weil das kommt, wo wir es aufzeichnen noch. Das ist ja die Pike-Serie, die sie jetzt separat machen.
Oh, da habe ich noch Hoffnung.
Ja, so ein bisschen, weil das war so ein kleines Highlight von mir. Ich bin kein besonders großer Fan der neuen Auflagen jetzt hier. Ich habe so Hoffnung zu Discovery gehabt, weil sie im Vorfeld gesagt haben, hey, wir haben coole Schreiber und jetzt, wir haben 10 Jahre Zeit nach Enterprise gehabt. Die Filme waren ja auch ganz cool teilweise gewesen. Also ich habe die auf jeden Fall im Kino genossen.
Ich fand auch, also zumindest der erste neue Star Trek mit diesem J.J. Abrams Lichtern und so.
Das war toll.
Der hat mir irgendwie schon gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn der heute vielleicht nicht mehr so optimal gealtert ist. Ich muss sagen, damals war das für mich Peak Star Trek, weil es vorher eben so runtergewirtschaftet wurde.
Ja, es hat ja mal das Budget bekommen, was es verdient hat. Und dafür, sie haben bewiesen, dass du so geprägte Rollen wie so ein Kirk und Spock tatsächlich auch neu besetzen kannst, wenn du dann die Chemie machst. Das war ja Star Trek Beyond war ja der zur aktuell letzte Film, den sie bis jetzt gedreht haben.
Das war dann aber schon nicht mehr gut, fand ich.
Ich fand den ganz in Ordnung, vor allem, weil der sich
mit,
so angeht.
Mit Khan, ne?
Nein, der danach meine ich. Der danach,
ah, okay,
wo sie,
Moment.
Der mit Khan war so ein bisschen, ich fand den auch nicht super schlecht oder sowas, aber ich habe ihn damals auf jeden Fall mehr genossen, als ich den im Kino gesehen habe. Aber er hat einfach zu große Fußstapfen gehabt, ne? Und einfach diese Umkehrung, jetzt stirbt Kirk und Spock sagt, na komm! War nicht so geil umgesetzt.
Ja, es ist eben dieser Trend mit diesem Subverting Expectation. Ja. Das heißt, der hat sich für mich noch nicht wirklich gezeigt in besserem Zuschauergenuss sozusagen. Das hat sich für mich noch nicht in Entertainment umgerechnet.
Ja,
dass ich sage, oh, da habe ich jetzt aber nicht mit gerechnet und dadurch aber gleichzeitig auch unterhalten bin. Das habe ich selten.
Ja, das passiert nicht so besonders häufig, aber das Beyond war nochmal das Teil danach, so ein bisschen schwer, aber ich glaube, was war da nochmal der Bösewicht? Die waren auf jeden Fall, die Enterprise ist zerstört worden, die waren auf diesem Planeten gelandet, wo sie dann mit den Bikes herumgefahren sind. Der wurde ja von Simon Pegg mitgeschrieben, der ja den neuen Scotty gespielt hat.
Und ja, ich meine, Simon Pegg ist solide.
Also genau, er ist Fan der Serie vor allem und es fühlte sich an wie so eine TV-Serienfolge. Die Chemie unter den Charakteren war da, Pille und Spock und alles drum und dran.
Das fand ich schön. Also so, das fand ich gerade Simon Peggs Rolle und die Chemie auch, die er mit seinen Kollegen da hat. Ist doch so, oder? Da ist auch diese grantige, miesgelaunte, oder verwechsel ich das gerade? Nein, das verwechsel ich jetzt
nicht. Nee, das Discovery, ist
der Serie, ne? Das ist diese grantige, miesgelaunte Tech-Engineering.
Alle sind grantig und miesgelaunt.
Okay. Aber da ist eine, so eine Frau mit kurzen Haaren.
Meinst du nicht Tilly? Ah, doch.
Ich meine, die hat immer einen trockenen Spruch und die gefällt mir eigentlich ganz gut. Als eine Figur.
Ich weiß nicht, wie ihre Figur heißt, aber es ist doch diese Comedian, Tick Notaro oder so.
Exakt, die hat so einen trockenen, mega trockenen Humor, zynisch, bissig, aber irgendwie auch geil. Also passt, finde ich, gut rein, weil die oft das sagt, was ich mir denke. Insofern, sowas gab's ja eher nicht. Bei Star Trek hat ja selten einer gemosert und gemeckert. Das ist ja jetzt erst seit Discovery so, dass du mit Michael Burnham ständig jemanden hast, der einfach einen Scheiß auf diese Regeln gibt. Das war vorher einfach nicht so.
Es ist ein bisschen schwierig, genau. Du hattest zwar so miese Peter in Anführungsstrichen, aber warst so ein Pille, der dann immer so.
Genau. Pille war ein miese Peter? Aber Herz am richtigen Fleck,
genau,
und nicht so anstrengend, ich bin besser als ihr, predigend, wie eben ständig Michael Burnham, meiner Ansicht nach. Aber was ich sagen wollte, jetzt habe ich vergessen, ich hatte einen guten Punkt noch zu einem Punkt davor. Egal, kommt gleich noch.
Kommt bestimmt gleich noch. Nein, um auf Discovery damit hinzugehen. Ich war interessiert daran, weil du hast ja mittlerweile, da TV-Serien so explodiert sind in den letzten 10, 15 Jahren, die kriegen ja mittlerweile Budgets wie früher Hollywood-Filme. Na, wenn so eine Folge Game of Thrones die 10, 20, 30 Millionen oder sowas kostet. Holy shit, vorher hat das eine ganze Staffel TNG gekostet, so viel. Erwartungen sind natürlich hoch. Ich brauche es jetzt nicht, dass du unbedingt den Kino-Hochglanz dann hast, weil es gibt millionenmal bessere TNG-Folgen als jetzt Discovery-Folgen, ne, die dann wahrscheinlich auch alle mit dem Budget von $5 gedreht wurden dann am Ende. Discovery hat mich letzten Endes enttäuscht, weil es eben dann teilweise so selbstbedeutungsschwanger gewesen ist die ganze Zeit. Michael Burnham als Charakter, der dann ewig, oder sie als Charakter, die dann volle Pulle leidet und immer, also ich wollte so ein bisschen Optimismus, ich habe nur Actiongeballer und Leid mitbekommen.
Ich habe schon sehr viel über Discovery gesagt in Kino Plus und ich bin wirklich, ich habe alle Folgen geguckt, deswegen maße ich mir an, dann auch eine Meinung zu haben. Und es wird für mich eigentlich eher.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ernsthaft schlimmer und schlimmer. Jede Staffel wird schlimmer und schlimmer. Bei der ersten Staffel dachte ich noch, okay, es hat mir nicht gefallen so richtig, aber ich kann auch nicht wirklich sagen, dass es schlecht ist. Ich finde die Entscheidungen teilweise nicht korrekt, die Macher treffen, aber ich finde, dass das einen Drive hat. Und dann die zweite war für mich irgendwie totaler Downer und die dritte macht's für mich eigentlich nicht schlimmer, aber halt kein bisschen besser.
Ja, Michael?
Und, ja.
Ja, entschuldige.
Nee, ich wollte nur eine Sache sagen, was finde ich ganz gut die neue Serie beschreibt im Vergleich zu allen anderen. Früher hattest du immer so eine Zusammenarbeit aus Meinungen. Du hattest so einen Konsens, der sich genährt hat aus den verschiedenen Charakteren. Kirk war der Draufgänger, smart, taktisch, aber auch emotional. Dann hast du Pille, ich bleibe jetzt bei der alten Crew zum Beispiel. Ne? Dann hast du natürlich Spock, der komplett logisch ist. Dann hast du Pille, der halt komplett emotional ist und eben immer immer sich beschwert über Spocks neutrale Sicht. Und so geht das jetzt weiter. Die einzelnen Figuren brauche ich gar nicht alle vorstellen. Und ich finde, wann immer sie ein Problem haben, reden sie darüber, finden verschiedene Wege und Ende. Bei Discovery habe ich das Gefühl, alle sagen ihre Dinge und Michael Burnham weiß aber am Ende alles besser. Ja, und egal, ob sie der Captain gerade ist oder der First Lieutenant oder ob sie gerade irgendwie degradiert wurde, egal wie sie, wo sie, in welcher Konstellation, egal ob sie mit Leuten aus TNG redet, aus Star Trek, aus ihrer Welt oder ob sie mit Leuten aus der Zukunft redet in der dritten Staffel, es ist völlig egal. Sie weiß immer, was besser ist. Sie wird nie eines Besseren belehrt. Sie lernt nicht aus Fehlern, sondern am Ende waren die Fehler eigentlich aus anderen Gründen. Sie hat eigentlich immer alles richtig gemacht. Und ich hasse nichts mehr als, sowas ist für mich Lazy Writing. Das ist einfach schlechtes, Mary Sue-artiges Schreiben. Sie ist keine Mary Sue, aber es geht in die Richtung, dass sie ist eh nicht, warum soll ich noch investiert sein in Diskussionen, wenn ich jeweils am Ende entweder macht sie das, was sie will, illegal, oder sie macht das, was sie will, legal. Sie kriegt immer, was sie will, und es führt am Ende auch nie in eine Sackgasse oder zu einem Fehler, von dem sie was lernt oder eine Evolution stattfindet. Nein, sie hat immer irgendwie recht. Und ich denke, dass man da einfach versucht hat, zu woke zu sein. Das ist meine Erklärung, weil das gab es vorher noch nie im Star Trek-Universum, dass eine Person so zentral wichtig ist. Und Burnham ist seit 3 Staffeln die zentrale Figur. Das geht einfach nicht. Das ist nicht Star Trek Ende. Es ist nicht das Kollektiv, was zählt, sondern hier ist es ganz klar der Lead, der irgendwie alle Entscheidungen trifft, jeden Hebel ziehen muss. Teilweise warte ich, dass sie irgendwie jeden Job macht. Dass sie irgendwie auch noch den letzten dummen Knopf, der eigentlich jemand anders drücken sollte, auch den noch drückt. Jetzt rede ich mich da ein bisschen in Rage. Es gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Und die Ratings sind miserabel. Ich verstehe nur echt nicht. Es gibt immer noch Leute, die es feiern. Und ich werde definitiv denen jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist, weil die kriegen da ja was draus. Aber für mich, es funktioniert. Und ich habe es wirklich versucht, weil ich diese Reihe einfach feiere. Aber ich habe es versucht, ich gebe es auf. Es ist einfach nichts für mich.
Also ich sehe es nicht so ganz extrem dann in der Richtung wie du. Also ich teile deine Meinung größtenteils über Michael Burnham, weil als Charakter, was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, was die damit aussagen wollen damit, ne? Weil es ist einfach, die haben 3 Actionfilme auf eine Staffel gestreckt, ja, natürlich, weil heutzutage musst du das serialized machen, ne, dass du dann eine Geschichte dann aufteilst. Ich erwarte jetzt nicht direkt, dass du hast deine 10 Folgen pro Staffel und dann hast du wie bei TNG oder bei den älteren Geschichten dann einfach, das ist das eine Sci-Fi-Problem und so weiter und so fort. Aber zumindest, dass es ein bisschen mehr in Richtung Science-Fiction, das Horchen in die Menschheit hinein, dann nochmal geht durch Abstraktion, durch Mittel, was TNG und das Alte und auch DS9 so gut konnten. Mich hat es gewundert, weil DS9 hat diesen Spagat ganz gut geschafft. Es gab ja viele Folgen, die auf diesen Krieg mit dem Dominion eingezahlt haben dazwischen aber auch mal die Charaktere dann wachsen lassen. Ne? Und dann war mal eine Folge mit dem Miles O'Brien im Mittelpunkt, dann hast du mal Bashir gehabt, der nochmal
schicken passiert ist. Vor allem gerne wird ja bei Michael Burnham dann gesprochen über Representation und bla bla bla, aber da bist du im Star Trek-Universum halt einfach 10 Jahre zu spät, weil einfach schon längst bei Deep Space Nine du schon diese Art von Representation hattest und da viel besser, weil da eben auch da wurde halt einfach in verschiedenen Arten auch Probleme besprochen und auch gelöst und da war jeder Charakter hatte auch Fehler oder charakterliche Vorzüge, Nachteile. Das wurde viel besser gemacht, viel smarter, viel mehr Star Trek. Ich meine, ich beschwere mich jetzt über was 10, 15, 20 Jahre fast her ist oder noch länger.
Noch länger.
Ne? Deep Space Nine ist ja wirklich schon,
Deep Space Nine kam raus, 93 war die erste Staffel. Krass,
ja, also und da hast du mit Cisco ja schon irgendwie diese Art von Representation. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das jetzt nötig war, es noch so zu fokussieren auf eine Person. Aber ey, wenn es Leuten gefällt, soll es mir recht sein. Aber ich verliere so ein bisschen, ich gebe dem jede Staffel eine neue Chance. Auch die vierte werde ich mir angucken, aber ich bin nicht überzeugt bisher.
Wo mich Discovery am ehesten hatte, war es, wenn sie es speziell auf Charaktere fokussiert, weil ich glaube, so ein Grundstock, abgesehen von Michael Burnham, die dann bei der alle Fäden zusammenlaufen.
Dieser Messias-Komplex geht mir auf den Sack.
Ja, also das ist die ganze Staffel 2, dass sie der Messias ist, ne?
Ja, mit dem. In drei geht's genau weiter. So, ey, das ganze Universum hat jahrzehntelang, ich versuche nicht zu spoilern, eine gewisse Lösung nicht hingekriegt, aber fucking Michael Burnham kommt aus einer viel dümmeren Zeit und löst den Shit dir in 10 Sekunden. Das geht mir so auf die Eier. Weil es ist einfach lazy writing. Es ist einfach furchtbar beschissen geschrieben. Ah, die Leute regen sich immer auf, wenn ich mich aufrege, weil es ist halt einfach nicht für mich und ich will den Leuten ihren Spaß nicht nehmen. Ich höre jetzt auch auf, darüber zu reden. Nur, ich möchte mal, dass mir einer ernsthaft erklärt, warum das gut ist. Also was ihm daran gefällt, warum ihn das nicht nervt.
Ja, die Erklärung wirst du im Großen und Ganzen von mir nicht bekommen. Was ich eben sagen kann, also ich habe jetzt auch nach der ersten Folge der dritten Staffel auch nicht mehr weitergeguckt erstmal, weil das jetzt, ja okay, jetzt nochmal ein Zeitsprung, mal gucken, was sie daraus machen, aber das hat mich alles nicht so wirklich interessiert. Ja,
das kriegen sie nämlich immer, du denkst, na mal gucken, was sie daraus machen. Und
ja, genau.
Du denkst, du hast so viel im Kopf und am Ende kommt nichts davon.
Dann ist es eben mehr, guck mal, wie viel Geld wir da reinbuttern. Die Charaktere, die drumherum sind. Ne? Ich finde eigentlich diesen Alien First Officer, den haben sie cool gemacht. Das ist eine coole Idee.
Ganz Tilly als, die erste Staffel ging ja viel um ihn. Das war richtig gut.
Zum Beispiel, wo sie dann auch mal bei ihm auf dem Heimatplaneten gewesen ist, was natürlich dann wieder in den großen Mythos eingezahlt hat. Auch hier die Kapitänin von Michelle Yeoh gespielt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie heißt.
Genau, die ja auch in zwei Welten dann auftritt.
Genau.
In der Spiegeldimension.
Die
finde ich auch gut.
Ja, du hast interessante Charaktere drum. Und ich muss auch sagen, dafür, dass sie diese konstruierte Welt gemacht haben, warte mal, Michael Burnham ist jetzt die Schwester von Spock, von der wir noch nie was gehört haben.
Da würde ich aufhören.
Ja,
das finde ich ist Redconning, was echt nicht sein muss. Ja.
Was sie gerne hätten machen können, also mich hat's am ehesten, und da freue ich mich eben auf Strange New Worlds, wenn es dann mal kommen wird. Ich finde, Pike ist ein super Charakter da drin. Also da gab's ja auch spezielle Folgen um ihn. Auch Spock ist nicht schlecht gewählt.
Die ganzen Figuren, die da auftreten, sind eigentlich nicht wirklich schlecht. Ich kann mich eigentlich über die Figuren an sich auch nicht aufregen. Ich reg mich, wenn überhaupt, über das Writing auf und dass die Figuren ständig Dinge machen, woraus sie keine Lehre ziehen irgendwie, dass sie nicht, sie kommen nicht voran, meiner Ansicht nach, in ihrer Entwicklung.
Niemand wächst da.
Niemand wächst an den Dingern, weil irgendwie entweder, ich will gar nicht, aber es ist halt einfach irgendwie, gibt mir die, also das frühe Star Trek, was ich erinnere, war nicht nur inklusiv und das war nicht das Hauptthema und es ging nicht um Repräsentation von aktuellen politischen Themen oder Popkultur, sondern es war irgendwie, ey, was können wir Cooles machen mit einem Universum, wo alles möglich ist und die Menschen mit ihrem Wertesystem kommen daran und dann hast du diese Direktiven und dann hangelt sich entlang dieser Direktiven, aber wenn du eine Figur hast, die permanent alle Direktiven, alles irgendwie außer Kraft setzt und ständig illegalen Shit macht und aber keinerlei Repressalien dadurch bekommt, dann nimmt das Universum dadurch Schaden. Nicht die Figur nimmt Schaden, sondern das Universum nimmt Schaden, weil es nicht glaubwürdig ist. Riker ist ein Regelbrecher, aber man weiß es. Er ist so der Typ, der einem, wenn du Weed brauchst, Riker kannst du dir besorgen. Wie der mit seinem Schnaps immer, mit seinen Schnapsvorräten irgendwie. Das finde ich aber genau die richtige Art von Regelbrechen. So eine Art von Regelbrechen ist noch okay. Aber du kriegst einen konkreten Befehl zum 100. Mal. Und zum 100. Mal nimmst du diesen Befehl nicht wahr. Und du bist immer noch in der entscheidenden Position. Dann hat jemand über dir einen Fehler gemacht, weil du solltest da nicht sein. Und es wird entschieden nach, ja, aber ich liebe dich so sehr. Wir sind emotional verbunden. Wir sind Brüder und Schwestern, dies und das. Ich höre jetzt auf. Aber ich finde, es muss auch nicht sein, dass man sich an einem berühmten Charakter wie Spock reibt und sich mit dem verbandelt, nur damit der Charakter irgendeinen Wert hat. Weil dann hat er nämlich keinen Wert. Entweder, wenn du jemanden erst nachträglich zu Palpatines Nichte machen musst. Sorry, das ist Bullshit. Und das ist ja auch das, was jeden abfuckt. Bei den Star-Wars-Filmen, bei Star-Trek-Filmen, bei allem. Das ist einfach gelerntes Erzählen, wo ich mich wundere, warum das so konsequent ignoriert wird. Das sind Profis, die wissen genau, dass es falsch ist. Die machen es, weil sie denken, das wird irgendwie, wir drücken das jetzt durch. Aber du hättest es smarter machen können, besser, sodass es auch ankommt. Oh.
Naja, ich hoffe, dass sie mit Strange New Worlds zumindest einen anderen Weg finden. Aber man sieht, ich glaube einfach, diese Investition ist eben, weil wir genährt wurden durch die ganzen Jahrzehnte mit, was du an Sci-Fi-Serien, was du an Star Trek geguckt hast, wie du die Charaktere kennengelernt hast. Wir müssen jetzt nicht so sehr auf Star Trek Picard eingehen, weil dafür gab es ja auch nochmal die Binge-Folge.
Da haben wir eigentlich eine Folge lang auch.
Es ist einfach auch, es hat nichts mehr mit den Charakteren zu tun. Ne? Ich schaudere vor der nächsten Staffel, die da kommen soll. Und dann gucke ich mir lieber 10 mal TNG an und die guten Folgen, die da sind.
Ja. Ich muss mich fragen, ob ich die zweite Staffel wirklich überhaupt gucken will.
Ja, ich weiß es echt nicht.
Ich habe alles geguckt bisher, jeden einzelnen Fitzel, aber das überlege ich
mir. Ich sag's mal, mir ist wieder in den Kopf gekommen, warum auch immer habe ich zuletzt eine Staffel Voyager geguckt. Ich weiß nicht warum.
Ne? Habe ich auch, weil es bei Netflix
so bequem angeboten wird. Irgendwie, ich muss was im Hintergrund laufen lassen. Ne? Ich schmeiß was an, das ist Voyager auf Netflix, mach ich an, habe ich eine Staffel geguckt. Dann merke ich wieder, okay, ich weiß, warum ich Voyager zu Teilen nicht gemacht habe, also verglichen mit anderen Serien, weil es natürlich auch schon fast schon wie ein Abziehbild von vielen Sachen gewesen ist. Aber selbst in, was habe ich geschaut? Ich glaube, die 6. Staffel, ich finde immer noch den Doktor super. Du hast immer noch ausgewachsene Charaktere, die sozusagen miteinander interagieren. Und Seven of Nine ist tatsächlich auch ein guter Charakter, abgesehen von dem TNA, was sie damit machen wollen, verglichen mit Seven of Nine in Star Trek Picard, was nichts mehr damit zu tun hat, was da vorher gewesen ist.
Ist korrekt. Ich finde auch, also Seven of Nine ist nicht nur ich sag's jetzt nicht nur, aber es ist wirklich ein sehr solider Charakter, wo man so richtig mitfühlt und so versucht zu verstehen, wie das für den ist, ne? Und also das zu lernen nach und nach, sich aus diesem Kollektiv zu, und dann gibt's ja auch Folgen, wo eigentlich nicht ganz klar ist, okay, diese Sachen im Kollektiv, im Borg-Kollektiv sind eigentlich eine gute Lösung, und wo, also es wird quasi gezeigt, dass das selbst die Borg nicht nur böse sind, sondern dass da auch hinter der Idee auch was Smartes stecken kann. Ich glaube sogar, dass sie das ein oder andere Problem auch lösen, nur weil Seven of Nine eben dieses Borg-Wissen hat. Ich finde, da haben sie eben was Richtiges gemacht irgendwie draus.
Ja, es hat auf jeden Fall wesentlich mehr Ansätze, und selbst ich habe es einfach im Hintergrund laufen lassen, und bei ein paar Folgen war es dann so, okay, ey, cool, habe ich mich gar nicht dran erinnert, oder die habe ich vielleicht sogar gar nicht gesehen, weiß ich gar nicht, ne, weil das so eine späte Staffel gewesen ist, also weiß ich auch gar nicht, ob ich die wirklich damals geguckt habe, aber da bin ich dran geblieben, und das hätte ich bei den neueren nicht gemacht. Lohnt es sich, Lower Decks
zu schauen? Das wollte ich dich gerade fragen. Ja? Also, ob du es schon gesehen hast. Ich habe nur Schlechtes im Vorfeld gehört, habe dann aber reingeguckt, und also ich muss sagen, es wäre jetzt nicht in meinen Top 5 animierten Serien, also so, aber es ist nicht so schlecht, wie es von manchen Seiten aus gemacht wird. Ich glaube, die Leute, die das richtig schlecht machen, die sind eh so auf diesem Anti-irgendwas-Trip, so, also alles doof zu finden, was irgendwie gerade aktuell in den Medien so neu rauskommt. Ich finde, es ist schon okay, es ist eine solide Sache. Es hat, finde ich, auch Charaktere, die ich tatsächlich gar nicht so uninteressant finde. Es gibt aber auch so ein paar Konstellationen, wo ich denke, ja, das muss jetzt irgendwie, also das Thema ist irgendwie nicht, also er versucht ja was Edgiges zu machen, und er zieht es nicht durch so ungefähr, so, das ist eine schöne Idee, eine schöne Prämisse, die dann nicht ausgeführt wird, aber ich finde, dass da nicht alles so verkehrt ist, vor allen Dingen, weil es eben ironischer ist, auch die sich auch mal ein bisschen lustig machen über, naja, da wird halt ständig im Nebensatz wird geredet so, ja, hier, da ist ja der und der Planet, da ist der, wo ist der und der, ja, der ist auf dem und dem Planeten von dem und dem Monster quasi verwandelt oder umgebracht worden. Das sind dann immer existierende Folgen, existierende Monster aus dem Universum. Ich kenne die auch nicht alle, aber man merkt immer, dass da was, das ist ein Seitenhieb auf die und die Geschichte. Und es wird viel darauf rumgeritten, dass die Leute halt ständig irgendwie, weißt du, diese Sachen, die im Star Trek-Universum passieren, die wir kennen als besondere Folgen, passieren da halt irgendwie ständig, und alle sind schon so ein bisschen genervt davon, ne, dass wieder irgendwo, ne. Und das finde ich alles schön. und dass du eben die Lower Decks siehst als Charaktere, finde ich auch schön. Aber sie haben noch nicht so viel aus den Möglichkeiten gemacht.
Okay, ja, das wäre meine Bedenken also, gewesen, weil du
The eigentlich... The Orville ist immer noch Lichtjahre voraus.
Um Lichtjahre voraus. Ja, da habe ich auch eine Handvoll Folgen geschaut. Ich meine, also das haben ja auch die meisten Leute gesagt. Und es hat ja mittlerweile so seine Sprache gefunden.
Auf jeden Fall.
Dass es Sci-Fi-Stories als auch der Humor sozusagen vernünftig funktionieren kann.
Es ist das beste Star Trek im Moment. Das zeigt ja auch, dass ich jetzt zum Beispiel oder so, ich meine, also das ist ja nicht, es ist ja so. Seth MacFarlane hatte ja, ich weiß nicht, wer das eine produziert hat und wer das andere, aber mit dem Produzenten der einen Serie zu Star Trek hatte er sich mal beworben, wurde abgelehnt, ist dann in derselben Kiste dann zu einem anderen Laden und hat da dann The Orville gemacht. Also das hätte auch eine offizielle Star Trek-Reihe werden können, hätten die Leute halt, ja, das Richtige gemacht. Stattdessen ist jetzt die Konkurrenz besser als das Original und zwar, weil es sich an die traditionellen gelernten Mechaniken und ich sag mal auch Regeln hält. Einfach, ne, es ist ein bisschen wie, hier ist nicht Space Quest, wie heißt das? Galaxy Quest als Serie. Nur eben nimmt sich schon ernst, trotz des Quatsches. Und sie haben es gut gemacht, weil am Anfang sind eben noch derbe Witze, die werden aber sofort weniger, nach 2-3 Folgen schon. Und dann ist es irgendwann einfach normal Star Trek mit coolen, also da wird auch mal über Porno im Holodeck gesprochen. Aber es ist nicht so, als ob es dann völlig eskaliert und 10 Minuten lang irgendwie ejakuliert wird, wie am Anfang in der ersten Folge, wie du dich vielleicht erinnerst. Das ist sehr schnell sehr runtergedämpft. Und ich wusste, dass Seth MacFarlane das machen wird, weil er das nämlich eigentlich haben wollte. Der hat sich, ne, das war der Türöffner.
Es muss einmal raus.
Exakt.
Ne? Und außerdem, ich würde nie das Holodeck nach Riker buchen. Niemals. Ne?
Das meine ich.
Bevor der nicht einmal desinfiziert wurde.
Ich möchte, dass das einmal von so Desinfektionsstrahlen komplett gereinigt wird. Gerade bei Riker.
Und Riker auch mit. Ne?
Ey, wenn der so auch nur aus dem Turbolift kommt, würde ich auf jeden Fall erwarten, dass der, wo warst du vorher so?
Ich meine, deshalb schütteln sich nicht die Hände in der Zukunft, ne? Ja,
jedes Alien kriegt so ein Erste-Hilfe-Kit, wo quasi drinsteht, Dinge, die du beachten musst, so, ne? Beim, weiß ich, die Moriarty nicht aus dem Holodeck befreien. Ja. Mit Riker ganz vorsichtig sein. Der hat alle Krankheiten, die man sich nur kriegen kann.
In jeder Sprache steht das anders da drauf, nur bei allen ist gleich, dass da ein Bild von Riker ist.
Vorsicht vor diesem Mann.
Vorsicht vor diesem Mann.
Und ich liebe Riker, muss ich dazu sagen. Er ist für mich der coolste in dieser ganzen Geschichte, aber eben auch, weil er innerhalb der Regeln cool ist. Er ist nicht cool, weil er wie Michael Burnham ein Regelbrecher ist, der einen Fick drauf gibt, sondern er würde auch nie sagen Fick, ne? Sondern er ist einfach ein smooth Sailor, Alter. Der ist zu Recht an der Position, wo er ist. So.
Riker hat sich bestimmt, er hat sich bewusst für den Schatten entschieden von Picard, weil einerseits fühlt sich wohl auf der Enterprise und seine Programme
gerne an der Stelle.
Seine Programme nochmal auf eine andere Schiff darüber zu setzen für das neue Holodeck, das lohnt sich nicht. Ne?
Wie kriegt er die Pornoprogramme wieder aus seinem gesicherten Kanal auf den anderen?
Wie geht denn das, ne? Durch den Subraum?
Ich habe die Theorie, dass Riker nur deshalb bei der Enterprise ist, weil, das wird in der ersten Staffel gezeigt, die Enterprise das beste Holoprogramm hat. Also in der zweiten Staffel oder so. Die kriegen dieses Holoprogramm und es ist noch so experimentell am Anfang, glaube ich.
Wo er mit Minuet sich da die sich basteln lässt von den Binaren.
Er verliebt sich ja auch direkt, ne?
Genau,
direkt,
die Binaren machen das Upgrade in der ersten Staffel für das Holodeck und macht er seine scharfe Jazzfrau. Macht er sich da fertig.
Das ist auch irgendwie, ich meine, ich liebe die alten Universen und das alte Universum und so, aber es ist auch nicht so ganz kohärent, weil die Binaren und dann hast du noch Q und dann hast du irgendwie, weißt du, irgendwann wird ja nicht, wie heißt der Junge nochmal, Fenrich Crusher. Ist ja auch so ein Genie und du denkst, okay, so viele fortschrittliche und trotzdem macht keiner was draus, ne? Und trotzdem.
Das haben wir wahrscheinlich im anderen Podcast auch schon ausgeführt. Die erste Staffel TNG kann man ja glaube ich, geflissentlich übersehen, weil der Großteil der Skripte, die sie verfilmt haben, waren ja Reste, die in den 60ern nicht verfilmt wurden. Ne? Das war ja einfach, was sie noch über hatten von der ganz alten Serie, was nicht fertig geworden ist.
Kann man mal machen, ne?
Und dann haben sie Skripte aus den 60ern, die in den 80ern gedreht wurden, von Leuten, die in den 20ern geboren wurden.
Wahrscheinlich, weil die schon bezahlt waren. Anders kann ich es nicht erklären.
Ja, Lower Decks würde ich mir zumindest mal, ich will es mal probieren, da war auch eben meine Sorge, ich meine, wir haben schon die Persiflage gut bekommen mit Futurama, ne? Die eigentlich alles schon gesagt hat in Comedy und Sci-Fi und Star Trek Parodien. Jetzt ist der einzige Unterschied, dass du das richtige Franchise da nochmal mit dabei ist und die tatsächlich Enterprise und wobei sie das auch gehabt haben. Es gab auch die Futurama-Folge, wo sie auf dem Star Trek-Fanplaneten gelandet sind, na, wo die ganzen Star Trek-Leute im Glas waren, die Köpfe.
Ich glaube, also, das Problem mit Futurama war, dass sie irgendwie für das Setting nicht genug gute Gags immer hatten. Sie haben schöne Stories geschrieben und schöne Charaktere, aber so, irgendwie haben sie dann irgendwann nicht genug, finde ich, aus diesem Futurama-Thema gemacht.
So. Ja, es hat sich lang genug gehalten, sagen wir es mal so, die letzten Staffeln, die irgendwann nochmal nachgekommen sind, waren auch nicht mehr so klasse.
Nee, aber
so
jedes Mal hat man gehofft.
Genauso wie bei Family Guy. Die ersten 3 oder 4 sind pures Gold dann teilweise, ne, weil sie dann auch überall austoben konnten. Und wenn Futurama mal emotional sein konnte, haben sie es ja auch geschafft. Die Folge mit Fry's Hund oder durch die ganze Zeit.
Wo Fry dieses Sandwich und die Würmer ihn super smart machen.
Ja,
und so. Es gibt ein paar sehr auch geile philosophische Folgen und so. Aber als es schlecht wurde, kamen so die iPhone-Parodien und so. Diese ganze Mom-Geschichte war alles so ein bisschen lame. Ja. Ich mag es auch nicht, wenn sich Gags von Folge zu Folge zu Folge zu Folge immer wiederholen. Das ist dann für mich kein gutes Schreiben.
Ja, das kannst du ab und zu mal machen, aber wenn du danach nichts hast, was die Folge trägt,
ja.
Ne? Dann wird wieder ist ein bisschen so schwieriger draus. Wir haben es jetzt noch mal kurz in Star Trek verfangen, aber das gehört eigentlich immer dazu, wenn man über Sci-Fi spricht, ja. Gerade bei TV-Serien, weil das so alles überstrahlt. Ich selber bin, ich habe eine große Affektion heutzutage noch, weil ich einfach damit groß geworden bin, mit so 70er-Jahres-Science-Fiction. Also gerade die 70er sowieso haben allgemein diesen ganz speziellen Stil gehabt. Und ich meine Buck Rogers zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den Film da geguckt hast. Ja, ich tanze jetzt Buck. Nee, spiel mal was mit mehr Beat. Ja, das ist richtig.
Schnell mal Musikstil erfunden, ne? Die ganze Zukunft, völlig mindblown.
Schreiben das Jahr 1987. Die NASA startet den letzten Space Shuttle ins All. Durch einen tragischen Zwischenfall wird Ranger 3 mit seinem Piloten Captain William Buck Rogers aus der Umlaufbahn geworfen und in einen anderen Orbit katapultiert. Seine Lebenserhaltungssysteme frieren ein und damit auch er. Erst 500 Jahre später wird er wieder zum Leben erweckt. Und Buck Rogers kehrt zur Erde zurück.
Den habe ich 500 Mal geguckt, bestimmt den Buck Rogers Film oder sowas, ne?
Ich wusste gar nicht, dass dazu eine Serie gibt.
Ich kannte den Film.
Ich hatte den Film, habe ihn immer wieder rauf und runter geguckt und fand das auch, da war alles irgendwie toll. Aus heutiger Sicht ist es natürlich völliger wie allein diese Bösen, wie die aussehen und so. Auf der einen Seite sind sie so wilde,
Sie haben versucht, wirklich stereotype Space-Mongolen rauszumachen.
Ja, Space-Mongolen, das sind sie wirklich. Representation-mäßig übrigens, angeführt von einer Frau.
Ja, von Prinzessin Adala, natürlich.
Da sagt man immer, dass das alles so männliche Fantasien waren und so, wobei in dem Fall ist es wahrscheinlich eine, weil er kriegt die Frau am Ende. Nein, es sind 2 Frauen. Buck Rogers muss ja ein bisschen wählen. Das haben sie immer gut hingekriegt, ne?
Ja, gut,
die heiratest du aber nicht. Die Mutter deiner Kinder war dann die andere, die Kollegin.
Ja, wobei ich sagen muss, also das von wegen Erwachen als Mensch. Ja, also wie ist hier nochmal? Colonel Wilma Deering. Aaron Gray hat die dargestellt. Meine Herren.
Ja, die war hot.
Die war wirklich hot.
Ich fand aber, ich weiß noch, dass ich bei Buck Rogers immer, also ich fand beide interessant natürlich. Also für mich als jungen Heranwachsenden war das auf jeden Fall ausgezeichnet in Vorlagen. Und ich fand sie, die hatten diesen, sie hat so ein bisschen was von Star Wars, Prinzessin Leia.
Ja, natürlich, eindeutig.
Aber nicht dieselbe Frisur, aber so ein bisschen, es hatte so diesen Look und diese weißen Klamotten und so, ich glaube, sie, und man hat nicht viel gesehen oder so, aber es war so, sie hatte was enorm Adrettes und hat mich enorm angemacht. Ich fand Flügelfrau.
Wingwoman.
Die Wingwoman von Buck Rogers fand ich am Ende doch hotter als die Barbarin.
Ja, das, weil die auch eine Wandlung mitgemacht hat. Also ja. Buck Rogers ist ja eh eine so sehr, sehr alte Figur. Das gab es ja diese Series, die im Kino in den 30ern gezeigt wurden, Comics und so weiter.
Das ist ja die
andere Seite von nicht Captain Future, das war ja, wie ist der andere nochmal? Buck Rogers und wer ist der andere? Da gibt's doch den. Ja, wieso
Ich muss jetzt gerade überlegen, weil eigentlich müsste ich es wissen, ne? Ich habe es bestimmt schon mal gehört.
Buck Rogers und Flash Gordon, natürlich.
Ach, natürlich Flash Gordon.
Flash,
Da habe ich auch die Porno-Variante vor der normalen gesehen.
Flash Gordon, ja, ich war zu der mit Schröck im Kino.
Der Flash mit E, oder?
Ja, Flash mit E.
Aber nicht damals, sondern heute.
Nein,
wieder.
Nicht damals. Ja,
man kann sagen, das wäre aber komisch gewesen.
Hey, Schröck, du bist 2 Jahre alt. Ja, guck mal,
was machst du hier? Moment, Schröck mit 2 Jahren im Kino, kann ich mir vorstellen.
Das ja, aber und auch, dass er Flash Gordon guckt, ganz ehrlich.
Eigentlich nur du bist unrealistisch.
Nur ich nicht. Nein, es gab vor ein paar Jahren, das Metropolis hier in Hamburg macht ab und zu mal so Trash-Film-Aufführungen. Ja? Okay. Und da hat Schröck dann Bescheid gesagt, hey, ich gehe dahin, wäre das was für dich? Ich glaube, einmal hatten wir Star Trash geguckt, was auch absolute Hammer ist.
Du meinst Star Clash, ne?
Nee, Star Trash. Das heißt so, nee, doch, nein. doch.
Du meinst, den Trend zu feiern, ne?
Ja, wo sie genau, genau.
Durchs Fenster in den Raumkreuzer eindringen.
Star Crash.
Mit David Hasselhoff
als Prinz.
In der kurzen Szene.
Als Prinz, der einmal den Helm abnimmt.
Einmal den Helm.
Schon geschafft.
Helm wieder auf.
Ja.
So, David, we would like you to take off your helmet for a second and then the rest we'll do in post-production. Then
put it down again.
Put the helmet down.
Heutzutage würde man wahrscheinlich noch, wenn er den Helm abnimmt, so, Resi, bring Bier.
So einmal kurz anjodeln.
Ja, genau, so ein kleiner Jingle kommt dann noch und dann packt er den wieder zurück. Nein, den gab's und Flash Gordon haben sie da gezeigt und da hat sich mir der unsterbliche Satz ins Hirn gebrannt. Mayday, Mayday, ich kann vor Geilheit nicht mehr fliegen, sagen zwei Piloten. Weil das Flugzeug wurde mit Geilheitsstrahlen geschossen.
Natürlich. Ja, es würde wahrscheinlich funktionieren, aber also wenn du die Strahlen hättest, da bist du abgelenkt.
Wenn sie auf schräge Weltraumopern stehen, himmlische Körper und Reisen durchs Universum lieben, dann begleiten sie Flash Gordon auf seinen galaktischen Abenteuern in einem Film, der einschlägt wie ein Meteorit. Flash Gordon, Schande der Galaxis.
Durch mein Zero ins Universum habe ich gerade eine Potenzquelle entdeckt.
Oh, Flash, darf ich ihn mal anfassen?
Nein, er hat mir versprochen, ich komme als Nächste.
Dein Penis und mein Gehirn verschmelzen zur stärksten Macht der Unterwelt. Dann beginnen wir, die Erde mit Impotenzstrahlen zu bombardieren, um sie auf meine Ankunft vorzubereiten.
Das ist irgendwas in der Atmosphäre, das es unmöglich macht, eine Stimme zu kriegen.
Du hast mir in den Kopf gebissen, du Ferkel.
Ich nenne sie die Männer mögen mehr Maschine.
Darf ich euch vorstellen? Bazunga-Bomber.
Aber ich glaube, dass Penistransplantation und Dödelverlängerung die großen Renner der Zukunft werden.
Oh, seht nur. Ich schätze, der ist einsatzfähig.
Ist der nicht appetitlich, mein kleiner Freund?
Buck Rogers, Flash Gordon, diese klassischen Weltraumhelden von der Erde gekommen und müssen dann gegen die Aliens kämpfen, whatever. Da gab es ja den 70er-Jahre-Film mit hier dem Footballspieler und alles, den fand ich auch großartig. Da ist ja James Bond dabei hier. Timothy Dalton ist der unbekannteste von allen. Aber Buck Rogers, den habe ich eben auf VHS gehabt und rauf und runter geguckt. Ja, Buck Rogers, der 500 Jahre im Kälteschlaf gewesen ist und jetzt im 25. Jahrhundert auf der Erde landet und da sieht, dass die Menschheit halb zerstört wurde. Hab mega Angst davor gehabt, wenn die in diese zerstörten Gebiete gegangen sind mit den Metall. Mhm. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Ja, das war schön. Dieses Klopfen der Verstrahlten, wenn sie Frischfleisch riechen und hören und dann sich gegenseitig aufstacheln. Das war eine sehr geile Szene. Die habe ich seitdem so auch nicht nochmal gesehen.
Auch nicht nochmal, ne? Ich habe auch nicht
Angst gemacht, ja.
Ich habe auch nicht gewusst, dass es eine Serie ist. Ich habe das auch später mit DVD entdeckt. Da gab es ja zwei Staffeln von anscheinend. Und das sind teilweise, ich habe sie natürlich gekauft, ja, ist ja klar. Und danach geholt, sind teilweise die dümmsten Stories, die du je gesehen hast. Die Zukunftsolympiade, ja, wo sie aus dem Stand so 6 Meter Hochsprung machen und solche Geschichten und dann ein Mordfall da aufgeklärt wird. Space-Vampire sind dabei. Gary Coleman, der kleinwüchsige Schauspieler aus den 70ern, ist da der Präsident oder irgendwie sowas.
Also muss ich aber sagen, also jetzt will ich die fast sehen, weil das klingt, als hätten die noch Ideen gehabt.
Das wäre auch pures Spielen mit Bartmaterial, ne? wenn man da irgendwie spielen könnte.
Manche glauben, dass das Leben hier da draußen begann. Weit entfernt im Weltall. Mit Stämmen menschlicher Wesen, die Vorväter der Ägypter gewesen sein können. Oder der Tolteken. Oder der Mayas. Dass sie vielleicht die Architekten der großen Pyramiden waren. Dass es die versunkenen Laminaria-Kulturen sind. Oder Atlantis. Manche glauben, dass dort noch Brüder der Menschen leben, die sogar jetzt noch ums Überleben kämpfen. Weit, weit weg. Zwischen den Sternen.
Das erinnert mich gerade alles ein bisschen auch an Battlestar Galactica.
Ganz genau, ne, weil da würde ich hier nochmal den Umschwung machen. Auch eine meiner absoluten Lieblingsserien.
Schon ziemlich ähnlich.
Buck Rogers haben sie ja quasi einfach die Reste vom Galactica aufgetragen, weil das ist die Serie, die vorher gemacht wurde. Deshalb hatten die auch die exakt gleichen Raumschiffe bei Buck Rogers, wenn du dich erinnerst. Ja. Ne? Diese Vipers, die sie da rumgeflogen sind.
Aber werden die bei Buck Rogers auch aus diesem Ding geschossen? Weil das ist ja das ikonische Bild.
Genau, wo sie aus den Galactica-Kreuzern dann aus diesen Seitenarmen rausgeballert.
Das war so geil. Das haben sie halt natürlich auch overused. Ja. Genauso wie bei, ich find's immer wieder lustig, wenn ich alte Folgen sehe, dass sie da immer wieder denselben, okay, wir fliegen aber nach links, ja, dann siehst du dasselbe noch, fliegen aber nach rechts, und dann piu, 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 und dann, okay, wir haben sie fast, und dann fliegst du nach links, und dann fliegst du nach rechts, piu, 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 und denkst du, ey, sag mal, ihr wollt, ich bin doch nicht so dumm.
Es sind die exakt gleichen Szenen immer.
Ja, aber, also das kannst du nicht machen. Wie oft die alleine dieselben Szenen in einer Folge benutzen. Und die haben das ja wirklich knapp durchgezogen. Ja. Also hallo.
Und selbst deswegen, es war ja, ich habe es auch im Nachhinein erst erfahren, ich kannte ja auch Galactica, das waren für mich ja auch so, es gab so 2-3 Filme, die man gucken konnte, ne, in Deutschland. Es war ja auch eine TV-Serie, die hatten sie aber damals zu Filmen zusammengeschnitten.
Genau, zusammengeschnitten irgendwie,
so doppelt und dreifach Folgen. Ich fand's, also es war ja so ein ernsthafterer Anspruch, auch wenn das so ein bisschen abstrus war mit Doggett, dem Hund, dem mechanischen Hund. Oder ich hatte immer super Angst übrigens, als sie auf diesem Casino-Planeten waren und die Sängerin mit den 6 Augenpaaren und 3 Mündern, wenn du dich erinnern kannst.
Du hast die mir mal gezeigt, ja, als wir mal drüber gesprochen haben. Ich kann mich erinnern, aber ich habe die, ich glaube, die Serie habe ich damals auch nicht gesehen, weil ich gar nicht wusste, dass es eine gab.
Das war im ersten Film noch drin, sozusagen.
War das im ersten Film? Ja, dann habe ich es eigentlich gesehen, aber dann kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich weiß halt nicht genau, Battlestar habe ich schon gesehen. Ich kann mich vor allen Dingen erinnern natürlich an den klassischen Fish Out of Water, an den Film, wo sie auf der Erde waren, ist ja, ja klar.
Was eine andere Serie gewesen ist tatsächlich.
Wie jetzt?
Ja, die hatten, also die Galactica, die wir hier kannten, da gab es ja den ersten Film sozusagen, wo wir gesehen haben, ey, die Zylonen betrügen die, genau, Menschen und, ja, zerstören dann Kobol und
dann habe ich den aber nicht gesehen, ja, den ersten.
Also die haben 3 Filme draus gemacht. Es gab eine Staffel Galactica sozusagen, wie wir es kennen, wo mit Starbuck und Apollo und alle da drum und dran gewesen ist. Daraus haben sie 2 Filme gemacht und dann gab es eine zweite Serie namens Galactica 1980, wo einfach die alten Schauspieler keinen Bock mehr hatten. Da haben sie dann Troy und wie auch immer dann dazu geholt, wo sie auf der Erde gelandet sind, was storymäßig auch gar nicht so richtig funktioniert, weil eigentlich die Geschichte auch komplett anders geht.
Nee, überhaupt nicht.
Und daraus haben sie den letzten Film gemacht. Das war der 3. Galactica-Film. Also das, was du meinst, wo sie mit dem Motorrad dann auf der Erde sind und fliegen.
Das ist der 3. Aber welcher ist denn die? Ich kenne ja so viele, wo sie, also da ist dann dieser Dödel mit dem Gehirn in der Glasvitrine sozusagen, der halt rumgetragen wird, hat dieses irgendwie geil aussehende Gehirn.
Mit Balta dann auf den,
genau, und diese ganzen Diskussionen. Und
das sind alles die ersten beide Filme.
Dieses krasse, ja, aber dann habe ich die irgendwie schon gesehen, weil die haben ja auch so eine Art Todesstern, also nicht so ein Todesstern, der schießt nicht auf Planeten, aber der ist riesig, ist eine riesige Station der Zylonen, wo man besser nicht hingeht und am Ende ist da der Kampf. Ich habe so Bruchstücke.
Ja, es sind auch Bruchstücke, wenn du es dann irgendwie spielst oder jetzt dir nochmal vor Augen führen würdest, dann merkst du, okay, ach, das hatten sie da verbaut und so weiter. Die 2 Filme, die sie gemacht haben, der Niedergang der Menschheit sozusagen gegenüber den Zylonen und das andere war, wo sie auf die Pegasus getroffen sind, auf den anderen Kreuzen.
Ja, das ist der zweite, oder?
Ja, genau, das ist der zweite Film, der irgendwo in der Mitte der Staffel eigentlich gewesen
wäre. Daran erinnere ich mich. Treffen sie aus Versehen die Pegasus, denken, sie sind das einzige,
genau,
Schiff.
Und dann treffen sie das Zwillingsschiff.
Ja, ja, Wahnsinn.
Und dazwischen, ich habe das auch mittlerweile auf Blu-ray daheim, also die alten Folgen. Und die sind nicht so geil, die einzelnen Serienfolgen, weil das waren auch so ganz komische Geschichten. Irgendwie, die Galactica hält auf einem Westernplaneten an und da ist ein abgestürzter Zylone, der aber seine Programmierung vergessen hat und deswegen als Westernheld auftritt.
Fuck, die kenne ich auch.
Solche Geschichten.
Die Folge kenne ich.
Ja.
Also jetzt gerade, ich weiß, dass ich die gesehen habe. Also
das
ist ganz weird.
Also ja, haben sie bestimmt noch mal gezeigt. Aber das sind so Sachen, die habe ich sau viel geguckt, abseits von Star Trek.
Also man muss dazu sagen, man hatte ja damals noch nicht die Wahl. Ne? Es gab weder DVDs noch VHS in dem Sinne. Es gab Videoverleihe, wo du dir die Filme ausleihen konntest. Und ab und zu hattest du mal Glück und hast irgendwo durch Zufall quasi eine Folge irgendwo im Fernsehen gesehen. In irgendeiner falschen Reihenfolge mit irgendwie falsch geschnitten. Mhm. Das war einfach anders als heute.
Ja, das hatten
sie. Aber das waren schöne Serien. Die haben meine Liebe zu dem Genre definitiv beflügelt, genauso wie TNG.
Hast du in den 90ern noch Sci-Fi-mäßig anderen Serien gewidmet? Weil es haben ja ein paar versucht, TNG sich so entgegenzusetzen. Ich bin zum Beispiel auch Riesenfan von Babylon 5.
Ich war dabei, als das 3. Zeitalter der Menschheit begann. 10 Jahre nach dem interstellaren Krieg zwischen den Menschen und den Minbari. Das Babylon-Projekt, ein uralter Traum, war Wirklichkeit geworden. Um weitere Kriege zu verhindern, war ein Ort geschaffen worden, an dem Menschen und Außerirdische trotz aller Unterschiede friedlich zusammenleben können. Babylon 5 ist eine Anlaufstelle für Flüchtlinge, Schmuggler, Geschäftsleute, Diplomaten und andere Reisende aus den verschiedensten Welten. Sie leben umgeben von 2,5 Millionen Tonnen Stahl, mitten im Weltraum. Es kann ein sehr gefährlicher Ort sein, aber es ist auch die einzige und letzte Hoffnung auf dauernden Frieden. Wir schreiben das Jahr 2258. Dies ist die Geschichte der letzten großen Weltraumstation. Ihr Name ist Babylon 5.
Ich kenne Babylon 5 vor allen Dingen dadurch, dass immer gesagt wurde, die Effekte, die wurden auf einem Amiga gerendert.
Ja, wurden sie.
Ja. Das war so für mich das Highlight. Ich dachte, Computer sind schon so gut. Und ja, ich habe es auch immer wieder geguckt, weil es lief in so dem Guck-Zyklus aus verschiedenen Serien, wo dann eine Folge Babylon 5 und danach war irgendwas, was ich auch gucken wollte und davor war was, was ich eh geguckt habe. Also hast du so durchgeguckt. Dadurch, dass mir oft die Storylines dazwischen gefehlt haben, weil ich nicht so religiös geschaut habe, habe ich nicht immer alles verstanden. Aber ich kann mich vor allen Dingen an den Glatzkopf mit den krassen Haaren erinnern, ne? mit dem Kranz.
Londo.
Ja. Genau. Und ich, also vielleicht ein paar Story-Elemente, aber ich könnte jetzt nur so grob sagen, ne, was da eigentlich passiert.
Ich kann dir sagen,
waren da nicht diese krakenartigen Schiffe, diese bedrohlichen mit so nach außen gehenden, wie so Arme?
Ja, da die Schatten,
zwei Hände.
Die Schatten,
genau,
müssen die Schatten.
War das Babylon 5?
Ich glaube, das müssten die gewesen sein. Ist auch ein bisschen her, ich habe die das letzte Mal auf DVD
geguckt, als
die
rausgekommen sind. Manchmal.
Ey, Babylon 5, es gibt 5 Staffeln davon. Wenn das mal auf einen der Streaming-Services kommt, das Problem ist, du hast gesagt, auf dem Amiga gerendert. Das heißt, die sahen damals schon nicht so geil aus und du wirst Probleme haben, das heute in HD
nochmal umzusetzen. Du hast es nicht in HD, du müsstest neu rendern.
Genau, und das stört mich auch so ein bisschen bei DS9 und Voyager zum Beispiel. Die haben sie ja auch nicht in HD nochmal vorliegen, weil sie nicht die Mühe gemacht haben. Und das gucke ich dann nicht so gerne, als wenn die durch schön die alten Serien nochmal hochgebaut haben.
Stimmt, ich finde es aber auch natürlich charmant, zu sagen, ja, so sah es halt aus. Und man hat so dieses nostalgische, verschmierte Gefühl, diesen Filter vor der Sicht.
Wenn du dich dran aber gewöhnen kannst, also gerade die ersten 4 Staffeln von Babylon 5, die 5. ist nochmal so ein bisschen drangehängt worden, die sind quasi fast alle von einer Person geschrieben worden, dem Schöpfer der Serie, John Michael Straczynski, JMS oder sowas wird da abgekürzt. Der hat auch später Spider-Man-Comics und andere Sachen, glaube ich, oder zumindest Marvel-Comics. Und der hat seine Vision dann komplett da drauf gedrückt. Das ist echt, also das ist wie DS9 in noch geiler eigentlich, ne, weil da so dieses übergreifende Mysterium mit den Schatten, die sich aber dann der Menschheit in der Zukunft dann nochmal zuwenden und die dann auf in Kriege verwickeln und so weiter. Tolle Charakterisierung, hat gute Plot-Threads, die sich durch die ganzen Staffeln ziehen, ab und zu auch mal richtig schöne Einzelfolgen und so weiter. Und wenn du dich dann damit akklimatisieren kannst, dass es für heutzutage für Verhältnisse nicht so gut ausschaut. Und ich meine, du hast den mit den Haaren da erwähnt, was ist das für ein Quatschdesign, ne? Dass der einfach so einen großen Haarkranz da oben hat und eine Halbglatze. Dann hast du aber auch wieder
wie so ein Boomer-Punker, der nur so diesen Haarkranz hat
genau.
Und dann, ich mach mir da Gel rein.
Aber im Gegenzug haben sie es gekauft, da gibt's ja auch ein paar super geile Kostüme. Jakar, der eine Abgesandte, der auch wie so ein Echsenmensch ausschaut, wo du sagst, ey, das sieht besser aus als die Klingonen. Dann
ich fand Babylon 5, habe ich nicht als schlechte oder peinliche Serie in Erinnerung. Das habe ich wirklich eher als, ist cool, gucke ich mir irgendwann mal an, wenn ich eine DVD habe, so als Collection.
Wenn das irgendwann mal auf einen Streaming-Service kommt, ich finde Babylon 5 ist tatsächlich an den Sci-Fi-Serien, wenn man sich auf die ersten 4 Staffeln beschränkt und das Finale der 5. dann guckt, weil der Schöpfer der Serie wusste nicht, ob nach der 4. Staffel es gecancelt wird. Deshalb hat er vorsorglich sein richtiges Finale schon mal gedreht mit allen Schauspielern, die er hatte.
Ach so.
Dann hat er eine 5. Staffel dran bekommen und da müssen wir jetzt was machen, sind viele der Schauspieler weg, ist auch nicht ganz so geil, aber die letzte Folge hat er dann ausgeschaltet, die er vorher schon gedreht hat und die ist der Hammer, wenn du das vorher geguckt hast.
Okay.
Es sind leider mittlerweile viele Schauspieler verstorben, leider seitdem. Das ist so ein bisschen, das macht mich persönlich immer ein bisschen traurig, wenn man mit den allen aufgewachsen ist.
Ja, klar, ist schade, aber zeigt auch, dass man älter wird.
In dem Zusammenhang Farscape? Klingelt da was bei dir?
Ich kenne es primär daraus, dass ich immer wieder höre, es wäre überraschend gut.
Mhm.
Und dass ich das damals ständig in der Werbung gesehen habe, weil es eben irgendwie ist doch mit Kevin Sorbo, oder?
Nein,
das war was
anderes. Du denkst an Andromeda.
Ah, Andromeda habe ich ja jetzt verwechselt. Aber Farscape, also ich weiß, dass ich es immer wieder gesehen habe, die Werbung dafür. Ich glaube, ich habe nie eine richtige Folge gesehen.
Farscape ist das mit den Muppets, wenn ihr das so sagt, ne, wo sie diese ganz großen Muppet-Figuren hat mit dem lebenden Schiff Moya, glaube ich.
Ja, ja, okay, ist. Genau, doch. Also, das ist ja auch ein bisschen wie Lex, da ist ja auch so ein lebendes Schiff.
Exakt, ja, und Farscape war so ein bisschen Buck Rogers-Style. Da ging es auch um einen Astronauten, der dann weit weg im Weltraum gelandet ist.
An und die Puppen erinnere ich mich,
genau.
Weil die auch in der Werbung vorkommen, aber um was, ich meine, war das so eine Anthology? Also sind die jedes Mal woanders hin oder waren die an einem Ort und alles kam zu ihnen?
Es gab übergreifende Stories. Ich habe es auch nicht mehr zu 100% im Kopf. Ich habe die noch sehr gerne geschaut. Die wurde auch besonders in den späteren Staffeln gut, weil sie so serialized war und auch ein paar interessante Charaktere. Der Böse wie Scorpius, der so aussah, als ob er so ein geschmolzener Skeletor wäre oder sowas. Die hatten wirklich ein paar interessante Sachen drin. Aber sie wussten auch so ein bisschen so coolen Humor dann zwischendurch mit reinzutun. Also von den ganzen Sci-Fi-Serien, fand ich, haben sie so eine ganz coole Mischung bekommen. Wenn du damit okay warst, dass eben viele Figuren auch dann so bewegte Muppets gewesen sind. Na, wenn du es heutzutage schaust, es hat sich besser gehalten, finde ich, als manche andere Sachen, weil diese Practical Muppet Effects, das hat, du hast einfach mal wirklich gut animierte Figuren da, ne? Und musst nicht auf irgendwie schlechtes CGI dann rausgehen.
Ja.
Und man kann sich, glaube ich, da heute noch reinfinden, das müsste auf Amazon Prime laufen, falls man da nochmal
reinschauen will. Habe ich, glaube ich, gesehen, werde ich mir merken und nochmal angucken, muss ich noch nachholen.
Vier Rebellen, aus den verschiedensten Gründen zum Tode verurteilt. Sie entkommen den Fängen des übermächtigen, gottähnlichen Imperators His Shadow. Mit dem halborganischen Raumschiff Lex gelingt ihnen die Flucht in die Dark Zone. Lex, The Dark Zone. Ein außergewöhnlicher Space Trip. Actiongeladene Spielfilme. Rutger Hauer, Malcolm McDowell, Barry Bostwick und Tim Curry in Lex, The Dark Zone. Vorsicht, macht süchtig.
Wenn ich weiß, dass gut ist, macht das ja auch Bock, sich alte Serien anzugucken. Ich habe vor kurzem, ich wollte nur kurz, weil ich es eben auch erwähnt habe und auch vor kurzem im Moin Moin erwähnt habe mit Budi und auch schon bei Kino Plus, Lex The Dark Zone habe ich eine Zeit lang vor kurzem angefangen, weil ich das immer so in Erinnerung hatte als völlig weirde Serie, die ich damals nicht verstanden habe, die ich dann aufgehört habe
zu gucken. War das die Penisdusche, oder? War
da ist die Penisdusche, ja. Okay, und das ist ja, die sind in diesem Raumschiff. Also es ist, erstmal hat Lex, finde ich, eine richtig gute erste Folge, weil sie da die Welt gut zeigen. Und die Welt ist doch eine ziemlich kalte, morbide Welt. Das Ganze hat wirklich schon eine ziemliche, fast schon so eine Meta, so eine sarkastische, zynische Meta-Ebene. Weil, ja, du siehst zum Beispiel so eine, also ich sag das, ich beschreibe, was passiert, ich sag nicht, dass ich das gut finde, aber ich sag nur, was passiert. Du hast zum Beispiel, so erinnere ich es zumindest, eine sehr voluminöse Frau, die auch, die später halt dann, glaube ich, auch eine Rolle spielt als Figur, die am Anfang so zu so einer Art Umtransformation irgendwie, die ist quasi den Führenden zu fett und deswegen wird die so an so einen Haken gehängt und ist da mit anderen und jeder hat irgendwie ein anderes Problem, was behoben wird. Also es ist eine sehr düstere Zukunftsvision und sie wird dann irgendwie, ich sag mal, schön gemacht in Ermangelung eines besseren Wortes. Sie ist danach halt so typisch 80er Jahre hot. Und dann ist sie Teil des Teams, das hat dann aber später, sie stehlen dieses Schiff und so, da ist auch noch ein wiederbelebter Leichnam, also allein die Crew, ne, ist ganz weird. Und das Schiff selbst lebt und ist ein Organismus. Und da hast du diese Szene, wo dieses Mädel, was ich gerade beschrieben habe, einfach duscht und du hast diesen riesen Duschhahn, der wirklich ein Pimmel ist, so ganz haariger, offensichtlicher Euterpimmel, wo auch wirklich das leicht weißliche Wasser, also man denkt sich echt, was geht hier ab, so rauskommt und ihr im Slow-Mo, die ganze Montage dauert 2 Minuten, als ihr so ein Typ, so ein schmieriger Schmierlappen, der auch jedes Mal dabei ist in jeder Folge, sie beim Duschen beobachtet. Und dann, das Geilste ist ja, dass da sogar noch so diese Drehregler für die Temperatur dabei sind, nur es sind halt 2 riesige Eumeleier. Also es ist halt einfach so offensichtlich, wie man, ich meine, nochmal, kannst das nicht noch penisartiger machen. Und
was für Quatsch.
Das ist aber auch ganz schön lustig. Also es ist halt aus heutiger Sicht, Holla die Waldfee, wie konnte ich das nicht sehen? Das hätte mir als Kind, hätte ich das lustig gefunden. Aber neben dieser Idee hat es eben auch schon noch ein paar gute Folgen. Aber es ist schon auch, es ist schon eher eine Trash-Serie. Mit dummen Dialogen und schlechten Charakteren. Aber sie hat auch ein paar echt gute Momente. Es ist aber jetzt nicht Babylon 5.
Das ist, also ich habe es auch nie richtig geguckt, muss ich zugeben. Ich habe davon gewusst. Es war auch irgendwie so eine ganz kurze. Da gibt es doch nur eine Handvoll Folgen von, oder kriege ich das irgendwie durcheinander? Es war nicht irgendwas, was so viele Jahre gelaufen ist, ne?
Es ist so, ja, es gab verschiedene, es gab ein Remake später noch. So eine Neuaufbelebung.
Ah ja, doch, 61 Folgen sehe ich hier gerade, von 97 bis 2002.
Aber wie gesagt, aufgeteilt, glaube ich, auf mehr, waren das nur 4 Staffeln? Weil ich glaube, die haben später das nochmal neu aufgelegt.
Also 4 Staffeln steht hier, aber es kann natürlich sein,
vielleicht war die vierte einfach nur ein neuer Versuch.
Ach ja, stimmt ja, Xenia Seeberg war das. Und Eva Habermann hat da mitgespielt?
Ja, sie ist, glaube ich,
wirklich?
Eva Habermann ist, glaube ich, sogar,
kann das sein, dass sie die Hauptaktrice?
Sie ist, glaube ich, die duscht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich kann es jetzt nicht mehr so, ich habe das geguckt auf Amazon Prime für ein paar Nächte und hab dann halt ein paar Mal gelacht, hab's dann auch mal in Kino Plus gezeigt und hab aber auch tatsächlich versucht, die späteren Folgen dann nochmal zu gucken, die wo es alles nochmal ein bisschen besser sein soll, aber es über diesen Kuriositätsfaktor hinaus fand ich es leider dann doch nicht mehr so gut. Da fand ich schon fast Red Dwarf etwas besser.
Red Dwarf ist aber super, ne?
Meine also, ich ja, das war schon, Ist auch nicht jede Folge und gerade je später es wird, wird es immer schlechter, aber der hat ein paar gute Folgen am Anfang.
Ja, wer Red Dwarf nicht kennt, das ist quasi die prototypische Sci-Fi-Comedy, eine britische Serie, die auch mit dem typischen britischen Humor dann erzählt wird. Ich glaube, es geht darum, dass da der Space Janitor, der wird irgendwie für 3 Millionen Jahre im Kälteschlaf dann versetzt und dann wacht er auf der Red Dwarf, einem der Raumschiffe aus, der einzig überlebende Mensch. Und außerdem ist, glaube ich, sein Hologramm-Kollege Rimmer ist dabei, die Katze. Und der Roboter Crichton.
Die Katze, ey. Also
warum ist die wie Little Richard? Kannst du mir erklären, warum ist die Katze zu einem Menschen geworden?
Da ist alles daran ist furchtbar, also an dieser Zusammensetzung, weil du wirklich merkst, okay, wir haben diese Charaktere, wie schreiben wir die Story, dass das irgendwie passt, aber gerade die Katze ist dann halt so ein völlig unlustiger Typ.
Aber Rimmer ist der Beste, oder?
Ja, das ist das, die Zusammensetzung der Charaktere ist leider nicht gut. Aber an sich hat's alles, was man für eine Comedy braucht. Ich will damit auch nicht sagen, dass schlecht ist. Nur ich sag, die hätten aus dieser Katze so viel mehr machen können. Mhm. Der Roboter ist super eigentlich von der Idee. Rimmer finde ich gut. Der ist ja ein Hologramm.
Das Hologramm und trägt dann seinen Buchstaben auf der Stirn, damit man erkennt, dass er ein Hologramm ist.
Und der ist eigentlich vorher, er ist halt ein Feigling. Er ist ein Unsympath und ein Feigling und ein so dieser typische Ekel-Alfred, der Typ, der einfach irgendwie, weiß ich nicht, der halt damals der Prototyp war, so ein bisschen Al Bundy auch, so immer bereit, auch jemand anderem einen reinzuwürgen, wenn er einen guten Lacher dafür kriegen kann. Und der ist dann aber tot und ist eben nur noch als Hologramm da und leidet auch immer so darunter, dass er vorher schon nichts war und jetzt erst recht nicht. Und dann hast du den Roboter, der halt wie immer ein Roboter ist, allerdings hat er schon der hat Emotionen, oder?
Wenn ich mich nicht täusche. Ja, hat er. Der ist das auf ist jeden Fall. Der, also ist
kein typischer Roboter.
Nee, der hat Neurosen, glaube ich.
Neurosen, ja, der genau.
You ever see the Flintstones? Sure. Do you think Wilma's sexy? Wilma Flintstone? Maybe we've been alone in deep space too long, but every time I see that show, her body drives me crazy. Is it me?
I think in all probability, Wilma Flintstone is the most desirable woman who ever lived.
That's good. I thought I was going strange. She's incredible. What do you think of Betty?
Betty Rubble? Well, I would go with Betty. But I'd be thinking of Wilma.
This is crazy. Why are we talking about going to bed with Wilma Flintstone?
You're right. We're nuts. This is an insane conversation.
She'll never leave Fred and we know it.
Und die zusammen mit diesem Schiff und so und dann leben die alle zusammen und versuchen halt in dieser seltsamen Welt sich zu behaupten und das gibt Folgen, die mir echt gut gefallen haben. Ich mag nicht, dass die Serie sich so einen aussucht, in dem Fall Rimmer, der es immer abkriegt so und dann alle Gags sind auf seine Kosten und er ist der mega unsympath, fand ich irgendwie schnell ausgelatscht.
Aber er hat auch seine Momente, also guckt da gerne mal ein paar Folgen.
Ein bisschen weniger davon, mehr Al Bundy.
Mehr Al Bundy, genau. Ja. Check mal ein paar Folgen aus. Was ich dir hier gerade zeige, ist ein Clip, ich weiß nicht, vor welcher Staffel der gewesen ist, aber warum auch immer kämpft hier Rimmer, das ist auch der Charakter Rimmer, gegen Nazis. Ja, und
wahrscheinlich so eine Hologrammnummer wieder.
Oder wahrscheinlich so eine Hologrammnummer. Und
die haben ein Krokodil im Schoß, die Nazis?
Ja, natürlich haben die Nazis Krokodile im Schoß. Das waren doch Nazis.
Ich meine, die haben wirklich Krokodile, nur damit ihr wisst, was ihr hier seht. Ne?
Und natürlich, wahrscheinlich so eine Heldenvision von ihm, wie er sich vorstellt, wie er das dann alle so Leute rettet und so weiter. Aber das ist so ein 4-Minuten-Clip, den man noch im Internet gucken kann. Ne? Und das fasst diese Serie so perfekt zusammen, weil ich lasse es mal hier kurz laufen, wenn ich auch mal ein bisschen was dazu
wie
sage.
Wie findet man das, wenn... wenn das jetzt jemand mitgucken will.
Googelt mal nach Rimmer und Alligator. Also Rimmer, R-I-M-M-E-R und Alligator und dann findet ihr das gleich. Ja, natürlich, die Nazis springen dann aus dem Flugzeug, wo das alles stattfindet, mit Fallschirmen runter, damit Rimmer hier dann stirbt und werfen noch den Dynamit rein. Aber was passiert gleich? Beschreib mir mal, was du gleich siehst, Simon. Okay.
Also ungeachtet der Tatsache, dass sie auch Rimmer hätten rauswerfen können, lassen sie ihn zusammen mit dem Alligator in dem Flugzeug und einem Dynamit. Warum haben sie nicht, es ergibt alles keinen Sinn. Okay, jetzt kämpfen sie Rimmer aber mit dem Alligator. Wirft er sich raus aus dem Flugzeug? Und was macht er jetzt? Wie will er denn jetzt? Jetzt bindet er ein Seil um den Alligator, das Flugzeug explodiert. Der Nazi lacht. Ha, 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 ha. Ich fliege mit meinem Fallschirm. Und was macht jetzt Rimmer mit dem Alligator? Ah, nein! Alter, er surft auf dem Alligator in Richtung des Nazis. Hammergut, okay. Ja. Das muss eine von seinen Träumen sein. Er hat immer solche absurden Träume, ja.
Und das Beste ist natürlich,
das ist super
der Alligator beißt den Nazi auch noch, während Rimmer auf ihn drauf surft. Und er gibt ihm das Dynamit noch mit, glaube ich.
Es ist ohne Scheiß richtig gut. Richtig gut. Also davon mehr und ein bisschen weniger von dem Rest. Ja. Ich fand Red Dwarf, wie gesagt, ich habe das früher immer nur bei den Theo Kranz-Versand und so, diese ganzen Läden,
die verkauft haben. Ich kannte es nicht. Ich habe es erst vor mittlerweile 15 Jahren oder so im Nachhinein durch das Internet kennengelernt und gesagt, ist das geil, das hätte ich verschlungen damals.
Genau, aber kannst du dich nicht auch erinnern, es gab diese Läden, wie gesagt, wie Theo Kranz.
Ja, Theo Kranz-Versand, die manchmal so die VHS-Kassetten aus England hatten.
Und die hatten dann immer so eine Special-Abteilung für Animes und eine Abteilung für so Sci-Fi-Kram, wo dann immer Zeug waren, die sich halt verkauft haben bei den Nerds da draußen. Und da war immer Red Dwarf. Und ich habe immer überlegt, ob es das wert ist. So, hab's in meiner Videothek nie gefunden. Aber ich habe es wirklich Ewigkeiten. Weil auch White Dwarf waren ja immer dieses Rollenspiel-Tabletop-Magazin. Und Red Dwarf war immer diese britische Comedy-Serie. Ich bin froh, dass ich dieses Loch endlich schließen konnte. So wie ich irgendwie auch noch mal die anderen Sachen, die ich gerade hier, Farscape und so, werde ich auch noch schließen.
Sci-Fi-Comedy ist schwer, ja. Ich will eine Handvoll Sachen noch mal reinwerfen, weil also da habe ich natürlich Involvement drin sozusagen. Ich habe auch zum Beispiel, warum auch immer, Sequest, DSV geguckt, wenn du dich daran erinnerst. Ja, die Unterwasserstation, quasi TNG unter Wasser in Anführungsstrichen, mit dem sprechenden Delfin und Jonathan Brandis.
Genau, Jonathan Brandis, der sprechende Delfin war auf jeden Fall ganz cool, fand ich. Ja, also irgendwie passte der da rein, aber...
Es war mal was anderes vom Setting her, ne? Also darum
High wäre besser gewesen.
High wäre wahrscheinlich besser gewesen. Da gibt es eine Handvoll Staffeln, wo es eben um eine Station unter Wasser gibt in der nahen Zukunft mit Roy Scheider als Captain. Den kennt man auch von der Weiße Hai. Jetzt ist er statt
auf dem Boot. Der hat gut reingepasst.
Der hat gut reingepasst dann da unter Wasser.
Der kennt sich aus mit Wasser.
Das war so eine Sonntagsserie oder, warte mal, hier, weil ich es hier nochmal sehe. Ich glaube, die Serie.
Aber das war so ein bisschen bürokratisch. Das war so wirklich ein bisschen so, weil das örtliche Bundesamt irgendwie im Meer ist. Hatte ich das Gefühl.
Genau. Also du musstest schon ein bisschen trockenere Sachen haben.
Das ja, ist lustig, ne?
Das weil unter Wasser. Es ist genau diese Sonntagsschiene, die dann zwischen Xena und Herkules gelaufen ist. Earth 2 gab es noch, die zweite Erde oder so.
Earth 2,
ne?
Auf jeden Fall.
Meine ersten Erinnerungen an die Erde sind Geschichten darüber, wie groß sie sei. Mit einem unendlichen Himmel, tiefen Meeren und grenzenlosen Bergzügen. Doch das waren nur Geschichten. Ich wurde auf den Raumstationen geboren, so wie meine Eltern und deren Eltern davor. Es ist das einzige Leben, das ich kenne. Aber ich denke noch immer an die Geschichten von der Erde. Und ich erzähle sie meinem Sohn, während wir uns darauf vorbereiten, unserem Leben auf den Raumstationen zu entfliehen. Einem Leben, das fremdbestimmt ist, effizient und steril und für eine kleine Gruppe von Kindern tödlich. Mein Sohn ist eines dieser unglücklichen Wesen. Er wurde mit dem Syndrom geboren.
Also da lief auch viel Schrott, aber auch alles hatte ein bisschen Charme. Aber ich habe vieles davon eben nicht zu Ende geguckt. Meistens habe ich irgendwann die Lust verloren nach 3, 4, 5 Folgen oder so. Sequest wurde damals ja mega groß sogar in Deutschland gepusht. Das weiß ich noch.
Sequest,
DSV. Ja, es war wie immer. Da war am Anfang, hast du wochenlang Werbung bekommen. Dann hast du Hans Meiser, der irgendwas dazu erzählt. Dann hast du noch irgendwie in exklusiv noch irgendwas zu den Dreharbeiten gesehen. Und die ganze Zeit war so, okay, wir haben diese neue Serie. Sie ist mega gut. Guckt sie. Und dann war sie halt okay. Hat mir gefallen, weil ich unter Wasser mag. Aber war mir ein bisschen zu langweilig.
Ja, eventuell hast du aber auch da mal eine Folge von Space Cops Tatort Demeter City gesehen. Klingelt da
Sag
was
mir
bei dir?
Gar nichts, nee.
Da, ich schick dir bei Zeiten mal da ein bisschen was. Das war auch mit, ich weiß nicht auch, ob das Jim Henson-Puppen oder so waren. Eine Space Station im Weltraum, ein Weltraumpolizeirevier, quasi so eine Cop-Serie.
Ist
aber
geil.
Die Hälfte der Cops war eben Aliens, so richtig mit großen Plastikköpfen und alles drum und dran.
Jetzt schon super, dafür.
Und da haben sie wirklich richtige Fälle gehabt mit so Alien-Drogenhändlern und alles drum und dran und Alien-Entführern und aber alle Aliens waren eben so große Gummiköppe. Das war fantastisch.
Mein Name ist Brogan, Lieutenant Brogan. 20 Jahre war ich beim New York Police Department und jetzt, sagen wir einfach, ich wurde in ein anderes Revier versetzt.
Das lief auch da.
Ey, du musst mir unbedingt diese ein, zwei Serien, die ich jetzt gerade merke, dass ich sie verpasst habe, muss ich auf jeden Fall nachholen. Kennst du Space?
Das habe ich damals ja, Space 2035, 2065,
irgendwie sowas. So, ja. Ich war leider vergesse ich die Jahreszahl.
Auch nur vom Namen her so richtig. Ich habe da nicht viel gesehen, Mann.
Nie kennt das einer. Und wenn, das ist wirklich so ein Ding. Nie kennt das einer. Alle, die es kennen, sagen, Alter, wie geil. Was war denn das eigentlich für eine Serie? Ich habe das Gefühl, entweder habe ich die in einer völlig falschen Zeit geguckt und deswegen als phänomenal abgespeichert. Mhm. Oder dadurch, dass man sie nie gesehen hat danach wieder, habe ich die einfach als kindlich toll abgespeichert und die ist gar nicht so gut. Aber ich muss immer wieder sagen, die hatten Folgen, da denke ich heute noch dran. Mhm. Und ich finde es immer noch unfassbar, was die in der letzten Episode quasi gemacht haben. Also negativ unfassbar. Mhm. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt. So eine demütigende, das fast schon Assassination. Das ist wirklich, die haben einfach keinen Bock gehabt scheinbar auf manche Figuren und haben die so degradierend sterben lassen in der allerletzten Folge und auch keine Auflösung gehabt für eine sehr spannende Prämisse. Und das war dann die letzte Folge. Ende. Und das war so niederschmetternd. Ne? Ich meine, damals wurden Sachen einfach gecancelt. Ja. Du hast nie wieder was offenes Ende. Ende. Und ich weiß aber, ey, Space hat ein paar gute Folgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die hatten auch eine Folge, wo ihn, die habe ich sonst bei Outer Limits auch mal wieder gesehen, also mit dieser Idee, dass jemand, vielleicht verwechsel ich das, aber das war, habe ich noch bemerkt, als eine gute Sci-Fi-Episode von irgendwas. Und zwar kämpfen sie in diesen geilen Anzügen, die sie auch hatten, kämpfen sie gegen so einen, gegen jemand anderen und die haben auch so Anzüge und am Ende stellst du aber fest, ich glaube, es war Outer Limits, dass beide haben die Aliens immer gesehen. Also, was ich meine ist, jeder hat die Aliens gesehen, obwohl da gar keine Aliens waren, sondern die wurden von ihren Chefs aus quasi verarscht und haben durch diese Visoren, haben sie eben immer gesehen.
Und der gegenüber war dann Alien, genau, als Alien gesehen, wobei ein Mensch
oder
ist.
So, ne? Oder wie heißt das? Kennst du das Spiel?
Ja, mit dem, mit die,
ich glaube,
Superdrogen da.
Während ich es gerade sage, nee, das war nicht Space, aber das war eine von diesen, irgendeine Outer Limits, irgendeine Sci-Fi-Folge, die ich ziemlich cool fand von der Idee her und der Auflösung, die ich seitdem selten wiedergesehen habe, so die der, so dass man gerne auch verarscht wird, ne, von den eigenen Leuten. Aber es, um eben mir will bei Space eigentlich jetzt leider, obwohl ich es eben noch gelobt habe, keine einzige Folge einfallen. Aber ich weiß, dass die Alien-Planeten immer cool waren, obwohl es meistens so Steindinger waren. Aber die hatten immer irgendwie coole Aliens. Es ging um Kampf. Die haben ja gegen diese Alien-Rasse Krieg geführt. Das war also so dieses Marine Starship Troopers Ding, bevor es gab's das? Ich glaube, Starship Troopers gab's da noch gar nicht.
Starship Troopers war 97, war Space war 95, 96 steht hier.
Ja, siehst du, es ist so ein bisschen, ist aber in diesem Spirit gewesen. Jo. Und ich fand das immer toll, diese dreckige Marine-Action im All. Da kenne ich wenige Serien, die das gut machen und ich fand Space hat das toll gemacht.
Im Jahr 2027 begann die Regierung mit dem Versuch, eine neue Rasse von Soldaten zu züchten. In vitro sind Menschen, die in Brutkästen herangewachsen sind. Man nennt uns Tanks. Mit 18 Jahren kommen wir zur Welt. Ich heiße Cooper Hawks. Vor 6 Jahren bin ich geboren worden. Jetzt haben wir 2064. Die Erde führt Krieg gegen hochentwickelte Außerirdische. Meine Einheit heißt Wildcards. Die 58. Staffel. Das sind die einzigen Menschen, an denen mir was liegt.
Ich würde es gerne mal wieder sehen. Ich würde gerne wissen, wo man das herkriegt.
Es ist eine der Serien, die mal so auf der Liste bei mir draußen, weil ich habe auch im Nachhinein, also bevor dann du natürlich deine ganze Social Media oder so hattest, so in den frühen Zeiten des Internets war ich hauptsächlich auf Sci-Fi-Foren unterwegs, ne, und habe dann so, oh, mal sehen, was die über Star Trek sagen. Die Penner haben mir Star Trek Nemesis gespoilt, verdammt nochmal, 2 Monate, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Aber war eh ein Scheißfilm, also ist eh egal. Ja, aber ich weiß, dass das eine Serie ist, die eben auch gern hochgehalten wird, inklusive der Sachen, die du ausgeführt hast, dass die einfach, die ist nach 2 Staffeln irgendwie gecancelt worden.
Total
und schon konnten
furchtbar.
Sie dann das nicht fertig machen. Space 2063 in Deutschland, Space Above and Beyond im Original.
2063, Above and Beyond, ja. Kann ich jedem empfehlen, der, also wenn euch nicht stört, dass, wie gesagt, das Ende absolut dramatisch unbefriedigend ist, die Folgen bis dahin, ich werde es jetzt mir nochmal suchen, sind sehr, sehr gelungen in meiner Erinnerung. Und ihr könnt das gerne mal gucken. Das ist wahrscheinlich für viele ist das so ein unterschätztes, so ein Kleinod, so ein Geheimtipp.
Ja, wenn man noch mal ein bisschen spezieller darauf eingehen will, also die ist bei mir auch auf jeden Fall auf der Liste drauf. Ich habe da mehr meine Zeit tatsächlich. Sliders habe ich viel geschaut, muss ich
Mann,
zugeben.
Mann, ey, Sliders ist auch geil.
Mit Quinn Mallory.
Ja, Mann.
Ja.
Was wäre, wenn man brandneue Welten hier auf unserer Erde finden könnte, wo alles möglich ist? Derselbe Planet, andere Dimensionen. Ich habe das Tor dorthin aufgefunden.
Gimli. Das Beste ist ja die Folge. Darf ich eine Sache erzählen?
Ja.
Ich werde jedes Mal, wenn du Nils, geh mal zu Nils und sag einfach nur, nee, warte, ich sag gleich was, bevor ich erkläre es erstmal. Also, Nils nicht, das war irgendeine Gamescom, irgendwas war es, ne? Und wir waren, oder vielleicht war es auch ein Event, auf jeden Fall waren wir irgendwo in einem Hotel und haben zusammen irgendwie Krams geguckt, irgendwie halt Fernsehen und dann lief da eine Sliders-Folge und dann haben, weil es war nachts und abends und wir, okay, komm, die gucken wir noch, weil wir kannten beide Sliders, komm, die gucken wir noch. Und dann ist es eine Folge, wo sie in einem Universum sind, sie sind ja immer in verschiedenen Universen, Multiversum, vor Rick Morty sind sie immer in irgendeinem Universum, da war immer irgendwas anders.
Ja.
Und dann sind sie in diesem Universum, wo Gimli Professor ist.
Was er sowieso war.
Er war fast immer der Intellektuelle. Aber er war halt Professor für Slidologie. Und ich muss hin, wir haben, ey, Nils und ich, wir haben uns, gut, wir hatten noch zwei, drei Bier-Intos, aber wir haben uns so bepisst. Slideologie. Und wenn, geh zu Nils und sag ihm nur so Slideologie. Und ich garantiere, du wirst einen kurzen Lacher und ein Smiley von ihm
bekommen. Bei der nächsten Gelegenheit, wenn Nils hier irgendwo rumfleucht, ich mache einfach hier die Kamera an und ich frage, Nils, was weißt du eigentlich über Slideologie?
Und mal sehen, was dann passiert. Er wird instant wissen, was du meinst. Und das ist, bitte sag mir mal, welche Folge das war. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Aber das ist teilweise so dumm geworden.
Ich check das mal aus. Was leider so ein bisschen schade war, dass sie irgendwann mal das Team aufgebrochen haben. Ja, dann haben sie ja genau. die erste Frau dann irgendwie zurückgelassen und da dann ist eine neue dazugekommen. Das ist auch irgendwie komisch. Mich hat es immer so ein bisschen an eine meiner anderen Lieblingsserien erinnert. Zurück in die Vergangenheit, glaube ich. Ne, mit Scott Bakula.
Quantum Leap.
Was auch super war, ja, ne, wo er immer dann in andere Körper innerhalb seines Lebenszeitraums gesprungen
jetzt
ist.
Jetzt mal, das ist gut, weil das passt gerade. Ich habe nie, vielleicht kannst du es mir erklären. Es gibt sicher eine Erklärung, ich habe es nie verstanden. Also, du hast Scott Bakula.
Ja.
Der ist dann in der Zukunft, nur in seiner Welt ist er durch das Portal gegangen, was er gebaut hat, und dann plötzlich ist er in irgendeiner Welt, in irgendeiner Zeit, in derselben Welt, aber in einer unterschiedlichen Zeit. Oder ja, immer in der Vergangenheit.
Alles hat damit angefangen, dass ein von mir geleitetes Experiment zum Thema Reisen durch die Zeit ein wenig außer Kontrolle geraten ist. Im Bruchteil einer kosmischen Sekunde verwandelte ich mich von einem Quantenphysiker in einen Air Force-Testpiloten, was an sich ganz lustig hätte sein können, wenn ich gewusst hätte, wie man fliegt. Glücklicherweise hatte ich Hilfe, einen Projektbeobachter namens L. Leider ist L ein Hologramm. Daher kann er mir nur moralische Unterstützung zuteilwerden lassen. Und so springe ich nun in der Zeit herum und korrigiere Ereignisse, die einst schiefgelaufen sind. Ich bin so eine Art einsamer Kämpfer in der Zeit. Al ist mein Helfer und ich brauche nicht einmal eine Maske.
Wenn ich es richtig verstanden habe, aber da korrigiert mich gern da draußen ihr Zurück in die Vergangenheit-Experten.
Ja.
Man sieht ja am Anfang, wenn die Folge losgeht, hat er diesen komischen weißen Anzug an, wo dann die Luft hinter ihm durchfliegt und alles.
Ah, dim, 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 dim. Und du hast gesagt, Scott Bakula. Nee,
Scott
Bakula. Ging durch den Kollisionen, seitdem.
Erste Folge, wo er die Schallmauer durchbrochen hat, das war die erste Folge.
Ich habe die erste, das wie immer, du hast die erste manchmal nicht gesehen und danach blieb dir nur dieses dämliche Intro, wo du dir
weiß nicht,
zusammen...
Was passiert ist. Aber die haben da nicht viel gezeigt. Ich glaube, es ist so gewesen, dass diese Maschine in der Zukunft, wo er das gemacht hat, dass die Person, gegen die er getauscht wurde, dessen Körper ist in der Zukunft gelandet in dieser Kammer.
Deswegen und musste haben warten. Die immer, jetzt raff ich das, deswegen haben die immer mit ihm auch gesprochen, dass die Originalfigur entweder mega nervig ist, wenn es eine Bekannte war, oder sie haben so Gags gemacht, dass mit dem Wissen, dass man weiß, welche Figur da jetzt gerade in der Zukunft ist. Und ich habe das nie so ganz verstanden, weil der ist ja im Körper, im Kopf, der...
Ich dachte
so,
eigentlich auch, dass das nur innen drin er sich selber so sieht oder dass der Geist sozusagen ausgetauscht wurde, weil es ist ja Quatsch, dass der Körper ausgetauscht wird.
Ja, und umgebaut noch, dass er noch anders aussieht.
Ja, genau.
Oder ist dann die Figur von Scott Bakula, also...
Wenn sie seinen Körper dahin gebracht haben, haben sie den umgebaut oder ist da ein irgendwie so ein geistiger Effekt, dass alle Leute drumherum den nur wie die andere Person sehen?
Genau, und sieht der Original-Dude in der Zukunft dann also aus wie Scott Bakula?
Das ist die Frage, ob das so ist
oder nicht. Und
warum lassen sie den Dude, mit dem er ausgetauscht wurde, wach in der Zukunft, dass der dann, der kriegt doch den Schock fürs Leben, wenn er zurückgeht. Der landet doch in der Klapse.
Du bist vielleicht für 3 Wochen in der Zukunft und alle erwarten, dass du danach sagst, so, zurück zu meinem Sägewerk und meiner Familie.
Hey, und wenn die klügsten Leute wenn sie wahrscheinlich einen Almanach oder so bestellt haben. Oder ich lese nur die erste Seite.
Ich denke, also die haben diese Zukunftsgeschichte nie so richtig erklärt und ich fand es auch immer komisch, dass der Hologramm-Dude ja dann immer auch bei Scott Bakulas Figur war in der Zeit und dann natürlich alles mit Siggi zusammen, alles
genau,
wusste.
Siggi war nicht der Computer, sondern der Chef. Oder
das
war Siggi
soll
mal einer
raffen, ne? Er guckt dabei auf sein Tablet.
Ja, macht.
Wie geil eigentlich, die haben ein Tablet erfunden, ne?
War geil.
Zusammen mit anderen. Ja. Aber es war ein Tablet. Und hat er mit Siggi gesprochen, man hat nie gerafft, wer ist Siggi? Das Tablet, ist das eine KI? Ach, das ist wohl der Typ, mit dem sie da arbeiten. Also, man kann es auch kompliziert machen, fand ich immer.
Weißt du, was traurig ist? Er ist ja nie zu Hause angekommen,
Sam Beckett. Ist das nicht super traurig, ne?
Ja, in der letzten Folge, Sam Beckett kam nie zu Hause an. Er springt heute noch und so weiter. Und wo landet er dann? Bei Enterprise. Das habe ich mich so gefreut, dass Enterprise gekommen ist, weil ich Scott Bakula so gut finde.
Er hätte Enterprise anfangen müssen, dass Scott Bakula einfach so reinspringt.
Ey, das ist jetzt mein neuer Kopfkanon.
Das ist der neue Kopfkanon.
Ja, das ist für mich...
Da ist er geblieben.
Da ist er reingeslidet. Ja, zusammen mit Quinn Mallory. Irgendwie zu Enterprise.
Also ich finde das... Das behalte ich mir auch so jetzt im Kopf. Doch. Ja. Also fand ich auch schön. War eben, sag ich mal, so eine typische, so eine herzensgute, einem auch was beibringende Serie so. Mit ein bisschen historischem Bezug. Also da habe ich viel über Amerika gelernt. Natürlich nur die Fernsehversion.
Heutzutage musst du sagen, manche der Folgen auch wieder von wegen, sind sie gut gealtert, sind sie nicht gut gealtert. Da gibt es diese eine berühmte Szene, wo er dann quasi in den Spiegel schaut und er sagt...
Ja, ich kenne das Meme.
Okay, das ist gut gemeint, aber ist wahrscheinlich nicht die richtige Wortwahl, die du heutzutage dann treffen würdest.
Damals war das der Begriff dafür.
Das war also der Begriff.
Kannst ja nicht wirklich die Serie vorstellen.
Genau, muss man dann nicht daran bewerten, die Serie, weil im Grunde habe ich auch immer das Gefühl, dass sie das Herz am rechten Fleck hat. Ne?
Auf jeden Fall, das meine ich. Es ist eine grundpositive, sehr schöne Serie, wo nicht am Ende die Nazis gewinnen oder alle sterben, sondern wo es wirklich irgendwie schon auch darum geht, dass es so eine viel... Es ist ein bisschen wie Engel auf Erden, nur weniger predigend.
Da hatten wir nicht drüber geredet, über Engel auf Erden.
Ja, ist ja auch kein Sci-Fi.
Es ist schon Science-Fiction.
Deswegen sage ich, sehr Märchen
als Fantasy Sci-Fi. So und so weiter. Aber ist das nicht die schlimmste Propaganda, die du im Fernsehen eigentlich gesehen hast? Ne? Dass der Engel auf Erden und dann, ich kann mich an eine Folge erinnern, die ich als Kind gesehen habe, als ich bei meinen Großeltern war und wo er gegen Lucifer gekämpft hat, der dann irgendwie auf der Erde gewesen ist.
Das ist so geil, ey.
Ja, was für ein Quatsch. Aber ich wollte
nicht. Da halten sie auch nicht mit Kleinkram auf. Ne, kommt direkt der Teufel.
Um's mal zu beenden, Simon, bevor uns die Leute aufs Dach steigen, ich würde zumindest eine Serie noch reinschmeißen wollen, weil ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich habe die erst später entdeckt, weil ich zugegebenermaßen, ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, das ist so eine Nachmacherserie und die kann eigentlich nicht so gut sein. Und ich habe sie dann nachgeholt durch Wiederholungen, die im Fernsehen gelaufen sind. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein ziemlich großer Fan von Stargate. Stargate SG-1.
Diese Kreatur repräsentiert Zetesh. Deswegen waren auch die Helme der Zetesh-Wachen Quelle von Witzen der Jafar.
Jafar-Witze? Würd gern mal einen hören.
Ich versuch mal einen zu übersetzen. Eine Schlangenwache, eine Drachenwache und eine Setesh-Wache treffen sich auf einem Planeten. Ein kritischer Augenblick. Die Augen der Schlangenwache glühen. Das Maul der Drachenwache speit Feuer. Und die Nase der Setesh-Wache fängt an zu tropfen.
Das ist so komisch, weil ich habe das in ganz schlechte Erinnerung, nicht weil ich es jemals gesehen habe, sondern weil mein Vater hat früher immer die schlechtesten, der hat mich mit Sci-Fi bekannt gemacht.
Mhm. Und hat dann schlechte Sachen
geguckt. Aber hat auch jeden Scheiß geguckt und ist immer eingeschlafen und hatte offensichtlich den Bock, aber nicht die Ausdauer. Und ich war dann derjenige, der die Scheiße immer so richtig gucken musste. Und der hatte immer dieses Stargate SG-1 und so. Und ich habe das immer gemieden, weil ich dachte, das ist wieder so eine Bullshit-Serie, weil die mein Vater so enorm gerne geguckt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein denke ich auch, da ist mir was entgangen. Ja.
Ey, es sind gerade, also das Typische wieder ersten Staffeln, die versuchen natürlich so ein bisschen dem Film nachzufolgen. Den Film fand ich damals auch ganz cool. Der hat ja eine ganz eigene Ausrichtung gehabt.
Den fand ich über jeden Zweifel erhaben. Er ist bis heute eigentlich gut.
Ja.
Kurt Russell ist super. Eigentlich ist alles cool.
Ist wesentlich ernsthafter, aber von der Ausrichtung her, so der Jack O'Neill von MacGyver ist anders als der Jack O'Neill von Kurt Russell, sozusagen, von Richard Dean Anderson. Allerdings, die Serie findet recht schnell dann auch ihre Kameraderie, sozusagen, und auch die neuen Rollen, die sie besetzt haben. Der Daniel Jackson aus der Serie ist auch sehr cool, nicht gleich wie James Spader, aber gut besetzt, auch Colonel O'Neill eben. Es ist das, was am nächsten zu Star Trek TNG kommt. Wirklich, ne? Sobald du einmal drin bist, das ist quasi TNG V2.
Ich guck mir das an, ich finde klassische Serien so retro, mit der Retrobrille geguckt, kann man heute immer noch. Also werde ich mir auch, Mann, da drei Serien jetzt schon, die ich mir merken muss.
Und es sind so viele Star Trek-Leute auch mit dabei. Es gab ja noch diese Nachfolgeserien, musst du nicht unbedingt gucken, sowas wie Stargate Atlantis und so weiter.
Das war einer der Gründe, warum ich dachte, das ist bestimmt Trash. Ja. Wenn sie schon anfangen, da irgendwelche Extranamen drunter zu schreiben. Aber wie gesagt, war halt eine falsche
Info. Die Originalserie, solange noch hier wirklich hier Richard Dean Anderson, also MacGyver dabei ist und die alten Schauspieler oder so weiter, die ersten 8, 9 Staffeln, da sind echt coole Sachen dabei und teilweise viele Star Trek-Leute auch mit drin. Der Doktor von Voyager spielt eine große Rolle zum Beispiel, ne? Und du hast andere Schauspieler. Der Typ von Farscape, der Ben Browder, der Schauspieler, hat dann für Colonel O'Neill übernommen sozusagen für die letzten beiden Stargate-Staffeln. Da hast du Sci-Fi-Crossovers gehabt.
Ja, klar, wenn du schon bekannt bist für die eine Sache, ne, und das gut kannst.
Würde ich aber nochmal empfehlen, also ich mag das auch sehr gerne, es war jetzt nicht wirklich meine allerliebste Serie wie Star Trek TNG, aber das ist wirklich Version 2.0. Ne?
Bevor wir aufhören, später habe ich immer noch eine. Ich wollte
aber bitte.
Ich wollte dir die Möglichkeit geben, noch irgendwas zu erwähnen. Und zwar finde ich, auch wenn es nur eine Staffel hat, müssen wir noch über eine andere Serie reden. Vielleicht weißt du welche. Du kommst drauf, aber...
Space Rangers. Nein,
aber es ist gar nicht so... Space Rangers, war das nicht von...
Weißt du noch, wo sie hingelegt haben?
War das nicht aus einer GTA oder aus irgendeiner Serie?
Boah, das kann durchaus sein. Ich habe die gerne geguckt. Das sind 6 Folgen, die es nur gegeben hat. So dann so im Weltraum so ein bisschen Cowboy-Stimmung.
Ja, so
und,
Doom.
Wo sich die Leute zum Fliegen hingelegt haben in die Schiffe, falls ihr das was sagt. Da mussten sie sich hinlegen.
Aber du meinst, das ist eine echte Serie, nicht GTA oder so?
Ja, nicht GTA.
Nee, Space Rangers. Nee, das sagt mir nichts.
Space Rangers. Aber welche meinst du denn?
Ne, also du hättest gerne noch ausführen können.
Achso, Space Rangers gab es nur 6 Folgen, wurde hier ab und zu mal ausgestrahlt. Ich will jetzt nicht anfangen von
Bristol. Aber Zeichentrick Bristol, oder Real?
Realserie.
Okay.
Galaxy Rangers war die Zeichentrickserie.
Galaxy Rangers.
Und da kannst du natürlich auch andere Sachen nehmen. Briscoe County Junior, kennst du das noch?
Das sagt mir auch was.
Die
was
Abenteuer von Briscoe County Junior mit so einem Sci-Fi gemischt mit Cowboy-Geschichten.
So Cowboy-Bebop-mäßig?
War Briscoe County Junior Dings da hier?
Ey, mir sagt, Briscoe County sagt mir total was.
Warte mal, ich muss mal gucken, das war doch hier...
Das ist aber lustig, weil das erinnert mich auch sehr an Firefly, weil das ja auch Western in Sci-Fi.
Ja,
das ist die Serie,
natürlich,
die ich eigentlich ursprünglich meinte.
Ja.
Weil da gibt's leider ja nur eine Staffel, aber eine echt schöne, nicht unbedingt, sage ich mal, viel Budget pro Folge, deswegen auch Western.
Es geht.
Sieht
gut aus.
Also sieht nicht schlecht aus. Die wissen, wo sie ihr Geld reinstecken, aber sie haben jetzt, sage ich mal, sie haben keine Laserschwerter und die ganze Technik ist eben eher, sie landen halt fast immer auf Cowboy-Planeten sozusagen. Es ist halt die Idee der Serie ist, dass sie in den Outer Rims sind, wo eben einfach sich Technologie noch nicht so weit durchgesetzt hat und deswegen sieht es so ein bisschen aus wie halt Western mit Laserknarren irgendwie. Kann man machen. Also ich fand das Setting irgendwie immer doof, weil ich persönlich will halt Sci-Fi und nicht Retro-Sci-Fi-Western. Aber die Charaktere sind so geil und die Dialoge sind so richtig
Josh Whedon. Es ist eben Joss Whedon
einfach
Style.
Gut geschrieben, gut gesprochen, gut gespielt. Figur hier, Captain Hammer, vergessen gerade, wie er heißt.
Mel Reynolds ist der in der Serie.
Nee, Moment, dann ist es ja gar nicht Dings. Dann habe ich das gerade, Nathan Fillion war es gar nicht.
Doch,
ne?
Nathan Fillion ist Mel Reynolds sozusagen.
Ach so, ja okay, Serie. Dann haben wir beide.
Ja, ja.
Genau, also Nathan Fillion spielt den richtig gut.
Alle Rollen auch. Und auch, wie hieß hier Summer Glau, die Schauspielerin, die aus der Eiskiste da rausgeholt wurde? River, oder?
Ja, genau. Ja, River Song, glaube ich.
River Song ist aus Doctor Who.
Das ist recht. River Song ist aus Doctor Who, genau. Nee, River ist die, ist das nicht der, also die wird, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber ja, es ist ja nur eine Staffel. Aber es ist eine sehr wichtige Person, die halt für die Story relevant ist. Leider konnten sie die Story nicht zu Ende führen.
Konnten sie nicht
Deswegen
abschließen.
Deswegen
gibt es den Film, der leider auch, also der Film ist auch cool, ne?
Der vor Film allem, weil heißt man, Serenity, ne?
Serenity heißt er, genau. Der wurde einfach durch die, da gab es so ein richtiges Fanaufbegehren im Internet, nachdem es abgesetzt wurde. Da gab es die Fangemeinde, die Browncoats, glaube ich, haben sie sich genannt.
Ja, weil so hieß die, Fraktion von dem Captain,
ja, weil sie
die aber verloren
die Art von Kutte, die er anhatte.
Die nannten sich die Browncoats, weil es war so North versus South-artig und seine Fraktion hat quasi in der Zukunft verloren und deswegen nennen sie die Verlierer halt Browncoats irgendwie, weil die anhatten immer.
Und sie haben bei Serenity den Inhalt oder die Plotwendung von 3-4 Staffeln dann gleich in den Film mit reingeballert, weil ich so schade fand, okay, der Charakter ist jetzt weg und auf einmal kommen raus, was die, hießen die Reaper? Oder waren das die Reaver?
Ja, genau, es gab diese, und das fand ich eine richtig schöne Bedrohung, so eine Art, die Piraten, aber
Weltraumpiraten-Zombies.
Genau,
Kannibalen.
Weltraum-Piraten-Zombie-Kannibalen. Ja. Das schon, die entern dein Schiff und sind crazy und dann fressen die dich und vergewaltigen dich, wenn du Glück hast. In dieser Reihenfolge. Und es ist wirklich so. Und da gibt's eine Szene in der Serie, wo sie an denen nur vorbeifliegen. Und die ist sehr spannend inszeniert. Und man hat wirklich ein Gefühl für die Seriousness dieser Situation. Und das fand ich immer sehr schön. Im Film gibt's sie halt auch. Letztendlich, ja, ist diese ganze Origin-Story, der Reaper ist mehr oder weniger dann halt Plotpoint des Filmes und sollte eben auch ein Plotpoint der Serie werden, aber so weit ist es leider nie gekommen. Warum, weiß ich aber auch nicht. Ja. Weil eigentlich war die damals schon, die war eigentlich voll okay, die Serie. Die war nicht schlecht geschrieben irgendwie. Also weiß nicht, warum die nicht angekommen ist, offen gesagt.
Cypher-Nerds im Internet, ich war ja damals mit dabei quasi, das war, ich hatte da schon Angel als Serie zu betrauern, ne? Weil das war ja die Buffy und Angel sind da ja gelaufen, auch zwei meiner Lieblingsserien. Und das Problem war, Angel wurde eingestellt, bevor es eingestellt werden sollte, wegen niedriger Ratings. Und da hat Joss Whedon dann Firefly sozusagen bekommen, um das zu machen. Leider waren die Ratings nicht geil. Ne? Und die haben sie nach einer Staffel eingestellt, hat sich nicht rentiert und auf einmal merken sie, scheiße, wenn wir das durchgepusht hätten, dann wäre da nochmal ein Schuh draus geworden. Also die Zeit ist auch vorbei, das kannst du jetzt nicht nochmal auflegen und alles. Da, aber diese eine Staffel steht für sich und man kann ja Serenity nochmal gucken, wenn man mag. Ist also so ein kleines, das war immer das, kennst du schon Firefly, ne? Hier ist die DVD-Box.
Ja, ja.
Jeder hat diese verdammte DVD-Box in der Hand schon mal gehabt.
Ist so, ist wirklich so. Und der Film war echt so ein Geschenk. So hier sind Staffel 2, 3, 4 in einem als Film. Es fühlt sich da, als hätte ich gerne für Space gehabt, so eine Staffel, die alles nochmal zu einem runden Ende bringt, weil man ja schon auch Zeit investiert hat.
Ja, lass uns mal bei Gelegenheit mal wieder zusammenkommen, wenn wir mal wieder mehr was geschaut haben. Wir haben ja noch etliche Serien. Genau, es gibt noch etliche.
Westworld, wir haben noch so viele Serien.
Exakt, genau. Gerade im Nach-2000er-Bereich gibt es ja noch so viel, was dann noch dazugekommen ist und sogar, zu modern, wo wieder was zurückkommt.
Also ja, okay, stimmt, wir reden ja nicht nur über aktuelle, wir reden ja eigentlich über alte. Ne? Dr. Who zählt aber schon deutlich zu den alten, würde ich sagen.
Ich bin nie der Dr. Who-Fan gewesen, muss ich sagen.
Bitte guck mal. Also ab 2005, ab dem Remaster.
Ja,
ich weiß,
ein bisschen was habe ich gesehen davon, ja.
Ja, aber du hast wahrscheinlich auch nur mit, hier, heißt der Ecclestone? Nein, ich weiß nicht, wie der erste Doktor.
Ecclestone, aber ja? Ich habe auch schon was von Matt Smith gesehen.
Ey, also ich persönlich finde die, also ich finde auch, Ecclestone war ein guter Doktor, aber da hatten sie noch nicht diesen Mut, weil sie eben neu gestartet haben, aber ab dem nächsten Doktor und dem übernächsten, Alter, wie geil das wird. Also wirklich. Also ich krieg da wirklich heute fast immer noch so, kriege ich noch richtig Gänsehaut und so, fast werde ich fast emotional, wenn ich an diese geilen Folgen denke, die sie da hatten irgendwie. Da habe ich teilweise wirklich am Ende fast heulen müssen immer. Mhm. Sie haben es wirklich geschafft über mehrere Staffeln, dass das immer besser wurde und dann kam Capaldi und da war es dann meiner Ansicht nach war die Magie vorbei und dann jetzt mit der hier die neue habe ich geguckt, aber habe ich wirklich nicht gemocht. Und ist ja jetzt auch vorbei, weil die Ratings hier miserabel sind und damit ist Dr. Who halt vorbei jetzt.
Ja, aber die denken sich was Neues aus.
Nee, ich glaube, es ist vorbei.
Ich habe in meinem Umfeld ein paar richtige Hardcore-Neo-Doctor Who-Fans und die haben tatsächlich auch eine ähnliche Wandlung mitgemacht. Ne? Nachdem Matt Smith und die ganzen beliebten Doktoren dann draußen war, ja, Capaldi hat für die das auch nicht mehr richtig gebracht und jetzt mit der neuen Doktorin, irgendwie hat es nicht funktioniert bei denen.
Und ich finde, dass das eigentlich zeigt, dass auch in dem Fall das nichts damit zu tun hat, dass sie aus dem Doktor eine Frau gemacht haben, auch wenn sie nichts aus dieser Möglichkeit gemacht haben, sondern Capaldi hat schon nicht funktioniert. Das ist einfach. Irgendwas ist da passiert, geändert, die Folgen waren nicht mehr so. Sie haben versucht, was anders zu machen. Du hattest auch plötzlich keinen jugendlichen, gut gelaunten, optimistischen Doktor mehr, sondern hast plötzlich irgendwie grantigen Misanthropen.
Ich bin zu alt dafür.
Der keinen Bock mehr hat. Und denkst du, Alter, jetzt fängst du an, dass du zu alt dafür bist. So. Und das hat null funktioniert. Für mich sinnbildlich, ich höre gleich auf mit Dr. Who und so, aber dann haben wir es kurz angerissen. Ja. Für mich sinnbildlich, für den Niedergang war, als, ich glaube, das war die zweite Capaldi-Staffel, als er dann, und die Szene fand ich noch gut, aber die war so, okay, how you doing, fellow kids? Weil da war dann so Capaldi mit einer E-Gitarre spielend auf einem Panzer in ein Kolosseum fahrend. Das ist wirklich eine Szene, die stattfindet. Wo ich dachte, okay, jetzt versuchen sie aber mit einem Brechhammer irgendwie den cool zu machen, zu einem Meme zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Ist leider so. Und ich fand Capaldi, tut mir voll leid, weil der ist ein geiler Schauspieler, nur der hat halt nichts bekommen, womit er gut arbeiten kann, meiner Ansicht. Er hat seine Rolle gespielt, aber es war eine scheiß Rolle. Schade. Aber ey, alleine für diese ersten 4 Staffeln oder so, 5 Staffeln.
Ja, wie viel auch immer es gewesen sind, ja.
Unfassbares Fernsehen stellenweise, wirklich. Auch wenn's immer nach London zu Zeiten des Blitz geht. Aber es ist halt einfach wirklich gut. Naja,
genug. Immer davon. Schön ins Polizeiwesen. Du sagst, wir haben noch so viel, was wir besprechen können. Das können wir gerne bei Zeit nochmal nachholen. Ich würde dich sowieso auch in der nächsten Zeit nochmal, ich würde Ede auch nochmal mit dazu holen wollen gerne, weil irgendwie habe ich auch Bock, über Sitcoms zu sprechen.
Ja, wir können über so viel reden.
Und das einfach, als Fernsehen noch Fernsehen war, so ein bisschen, ne? Weil heutzutage guckt doch keiner mehr Fernsehen.
Fuck, ein bisschen ist es wirklich so, ne? Ein
bisschen ist es wirklich so. Ihr da draußen, ja, danke auch, dass ihr zugehört habt. Wir haben ja noch einige Folgen über bis zur Sommerpause, bis die E3 wieder anfängt. Und haben wir noch mal ein paar schöne Themen vor uns. Seid ihr auch mit dabei. Wie gehabt, Folgen noch mal gesammelt in den ganzen Feeds und auf plauschangriff.de. Da kann ich hoffentlich auch bald noch mehr von den Classics hochladen, wenn wir dann die Pause machen. Und da sollte nach und nach das ganze Archiv dann stehen. Dann danke ich dir nochmal, Simon, und dann sagen wir Tschüss.
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 Diese Folge Plauschangriff wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Giga Kombi. Zusammen unschlagbar.